haben den 1. Mai, 18.09 Uhr. Es ist der Tag der Arbeit. Habe ich heute extra nochmal nachgeguckt. Warum der trotzdem ist, weiß ich nicht so genau. Das Wetter ist gut gewesen. Schöne 19 Grad heute den ganzen Tag über. Jetzt gerade, als wir raus spazieren gegangen sind, hat es geregnet eine Stunde lang. Deswegen haben wir schön klitschnass hier bei Wiegen Chiköfte. Sagt man Chiköfte? Kiköfte? Chiköfte? Ein bisschen Falafel gegessen, war gut, aber jetzt waren wir nass. Wie nass wurdest du?
Hast du Schafe genommen? Schafe, Dings, Granate, Granatapfel?
Ah, oh, Granatapfel, gute, hatte Chiara, ich hatte die Cocktail.
Granatapfel, beste,
diese. Ja, hat Chiara auch gut gefunden.
In die Kombination. Ja. Und dann auch noch ein bisschen scharf und Zitrone.
Chiara hat auch ein bisschen scharf, aber das konnte ich nicht.
Chiara weiß, was gut ist.
Chiara weiß, was gut
ist. Bist du auch schon... Mir ist gestern aufgefallen, wir werden ja 32 dieses Jahr.
Jo. Absolut.
Ja, also scharfes Essen ist seit 2 Jahren nicht mehr drin.
Ist es so? Hat der Körper sich, stellt er sich mit 30 nochmal um, dass er sagt, scharf geht nicht mehr?
Ich glaube, die Selbstwahrnehmung ist so geschärft, dass man sich den Konsequenzen bewusst wird und den Zusammenhang sieht zwischen Dingen. Ist 30 Mal, war alles egal. So, ach, heute geht's mir nicht so gut. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Davor. Der Abend davor. So Nachos mit Jalapenos, Subway mit Jalapenos, Chili-Soße geäxt einfach so oder irgendwas.
Oder wenn ich nicht vergessen. Ahnung,
wo das herkommt, diese kleine Magenverstimmung.
Ja. Weißt du noch, waren wir zusammen im Köln-Pub? Damals in der Schule?
Nein.
Wir waren aber mal zusammen mit der Schule in Köln. Wir waren bei den Köln-Arkaden. Waren wir im Odysseum mit der Schule oder so? Auf jeden Fall weiß ich, wir beide
bei den Arkaden. Das war nicht mit dem Kurs.
Wir waren auf jeden Fall bei den Arkaden, wir beide, mit der Schule. Und wir haben unten bei dem Asiaten, dieser Foodmeile, haben wir so Nudeln geholt. Und ich bin eigentlich nicht so der Mitläufer, deswegen habe ich auch nie Alkohol getrunken, sonst irgendwas. Aber aus irgendeinem Grund habe ich da gedacht, ja, okay, Willi nimmt voll scharf, dann nehme ich auch voll scharf. Und ich bin so gestorben, ich hatte so gelitten, ich habe irgendwie 2 Löffel genommen, danach musste ich wegschmeißen, es war einfach keine Chance. Ich weiß, du hast dich da durchgequält, aber du hast auch ganz schön gelitten, glaube ich, das weiß ich noch.
Daran erinnere ich mich tatsächlich, diese ganze Nudelbox war einfach komplett dunkelrot. Ja,
absolut.
Weil die hatten diese Soße einfach da so offen stehen, du konntest so viel reinknallen, wie du wolltest. Ich dachte mir, das gibt's zu Hause nicht, da muss ich jetzt auf Vorrat essen quasi.
Ja. Aber ich weiß nicht mehr, was der Grund war, warum wir da waren. Aber ich weiß so, ich glaube, Juli und so waren da dabei, glaube ich, Flo Houston. Ah, war das unser Breakdance-Ausflug? Wo wir da bei den Kölner beim Jugendclub da waren?
Was kann sein, ja. Ich bin mich nicht sicher, ich weiß nicht.
Ist egal.
Ich krieg's nochmal zusammen.
Ja. Die YouTube-ZuschauerInnen sehen mal wieder was Neues bei dir. Es ist diesmal kein Job, also es ist ja immer so wie bei WM, EM so, alle 2 Jahre ist entweder Wohnungswechsel oder Jobwechsel bei dir. Und jetzt sind wir gerade beim Wohnungswechsel-Rhythmus. Mhm. Und wir sind da am Samstag zusammen umgezogen. Sieht beautiful aus. Wie geht's dir in der neuen Wohnung?
Thanks, ja.
Gut.
Es ist, fühlt sich nicht noch nicht an wie zu Hause, weil es einfach. Kennst du das, wenn du an einem Wochenende umziehst und dann noch ein Feiertag dazwischen ist, dann fühlst du dich, als wärst du in den Ferien. Mhm. Also das ist das, was am nächsten drankommt an das aktuelle Gefühl. Es fühlt sich einfach an, als wäre ich jetzt gerade hier in so einem Hotel und morgen ist wieder normaler Alltag und ich packe meinen Koffer und fahre wieder zurück in die alte Wohnung. Dann geht der Alltag los. Ich glaube, ich brauche so ein paar Tage Alltag und so nicht, wie soll ich sagen, diese komplett verzerrten Tage, wo du irgendwie, ich weiß noch, an einem Samstag bin ich noch irgendwie um 9:30 nochmal einkaufen gefahren, weil ich unbedingt noch was kaufen musste, weil man wusste, okay, 2 Tage irgendwie haben die Geschäfte geschlossen. Und es hat sich einfach alles komischer gefühlt. Also von den Tagen her und Abläufen. Zum Glück ist seit heute alles verstaut. Wie du siehst, habe ich auch meine Pflänzchen aufgebaut.
Der Dschungel lebt. Ich aus der Höhle, du live aus dem Dschungel, finde ich gut.
Genau. Und und heute habe ich mich so ein bisschen auch rausgewagt, bin hier so ein bisschen in den Feldern laufen gegangen, um einfach mal so ein bisschen die Google Maps hier, den, Nebel des Krieges ein bisschen aufzudecken. Und natürlich, eigentlich war meine Hauptintention, war es, die Nachbarn zu beeindrucken, damit die sehen, boah, guck mal, der Neue, der jetzt eingezogen ist, der macht Sport und so.
Da haben die.
Deswegen bin ich am Ende extra schnell gelaufen.
Da haben die 8-jährigen Jungs erstmal gesagt, oh, da ist wer Neues Cooles in der Stadt. Der erste.
Nee, heute, dass ich, als ich vom Joggen kam, saß da so eine Mutter mit ihrem Kind irgendwie vor dem Haus und dann habe ich die halt gegrüßt, als ganz leid Hallo gesagt. Und dann meint das Kind auf einmal so, guck mal, Mama, ein Bauarbeiter. Und die so, nee, das ist jetzt kein Bauarbeiter mehr, das ist jetzt ein Bewohner. Und ich so, okay, ich bin jetzt
Bewohner. Er ist aufgestiegen im Level, er ist nicht mehr Bauarbeiter. Ja.
Ich meine, so fürs Kind ist natürlich klar, ne? Da gehen Leute rein draußen, wer ist das? Ja, das ist ein Bauarbeiter. Okay, und jetzt geht auf einmal einer rein, der ist nicht mehr Bauarbeiter? What the fuck? Ja.
Ja, schon direkt. Ja, hast du gute Geschenke. Wenn er irgendwann mal 10 wird, kannst du ihm so ein kleines Bauarbeiterchen schenken. Ist dann voll süß. Weil ihr werdet jetzt ja alle beste Freunde
diese Grenze, in der
Nachbarschaft.
Nee, ich glaube, ich habe für mich eine Grenze gezogen. Es bleibt beim, von weitem einfach winken und Hallo sagen. Das war's.
Spoiler, so, ich sehe voraus, so, Frühlingsfest nächstes Jahr, Straßenfest, Willi mit so, weiß ich nicht, was für einen Stand machst du? Den Waffelstand? Ja, doch, du machst den Waffelstand vom Straßenfest, glaube ich.
Was ist das Straßenfest?
Was? So, was macht man denn so gegen den? Ja, es ist so, man lädt sich ein, so, hey, lass doch zusammen Fußball gucken.
Ich gucke kein Fußball.
Ja, egal. Never. Egal, alle Männer in der Straße gucken Fußball zusammen. Nein, ich glaube, man kann da auch ganz gut nette Distanz wahren. Ich glaube, dass das funktioniert.
Ja. Bestimmt, bestimmt. Man sagt ja, man ist immer so der Querschnitt aus den 5 Leuten, die einen am meisten irgendwie umgeben. Und dadurch, dass hier alle links und rechts von mir Eltern sind und Mütter Väter. Ich sage, okay, ich muss Distanz wahren, sonst werde ich auch noch vom Mindset so.
Das ist dann nicht nächstes Jahr im Frühling, sondern in 3 Jahren Frühling.
Nach dem 3. Frühlingsfest. Ja,
genau. Ja. I see. Schön, aber ich.
Nein, das ist aber voll nett. Irgendwie super schön. Das sind alle super, also alle super offen und freundlich und grüßen nett. Das fühlt sich anders an als in der alten Wohnung. Da war es eher so ein bisschen anonymer. Und so ganz nett, keine Morddrohung ausgesprochen, wenn man sich gesehen hat, das war okay.
Nice. Ja, mir gefällt es auch sehr. Ich bin sehr gespannt. Ich finde es vor allem cool, die Größe ist halt super cool, ne? Also das ist halt das, ne, was jetzt unsere Wohnung, ist ja auch super so, aber was ich bei euch cool finde, so ein 4. Zimmer ist schon ganz cool, so einfach zu haben und zu wissen, okay, wir müssen nicht aus dem Raum so einen Kombiraum machen oder sonst irgendwas, so wie jetzt bei uns im Schlaf zum Beispiel, Kiaras Schreibtisch zum Beispiel, ne, was überhaupt gar kein Problem ist. Aber ich glaube, das ist irgendwann cool, wenn der Step dann eben da ist und zu sagen, ja, wir haben jetzt einfach ein 4. Zimmer und das ist schön. Das finde ich cool.
Ja. Ich bin auch gespannt, ob quasi dieses Modell Homeoffice einfach so ein Thema wird und ob jetzt eben die künftigen Bauprojekte das auch in irgendeiner Form irgendwie aufgreifen. Was ich jetzt so viel gehört habe, gerade in Großstädten, ist, dass viele Bürogebäude halt leer stehen oder halt wo Leasingverträge oder Mietverträge halt auslaufen, dass die einfach sagen, hey, ich Firma XY vermiete jetzt, also miete nicht nochmal neu für die nächsten 5 Jahre, lass das Ding auslaufen, meine Mitarbeiter sind halt sowieso zu Hause. Nur habe ich den Eindruck, dass diese Zuhause-Situation das noch gar nicht so für alle immer hergibt. Und ich bin gespannt, ob das jetzt so der neue, also in manchen Bereichen der neue Standard wird, dass man sagt, man hat halt irgendwie 1 oder 2 Räume mehr für die Arbeit quasi und zusätzlich zu den sonstigen Räumen, die man so kannte. Oder ob diese Hybrid-Räume-Variante irgendwie sich durchsetzt oder vielleicht auch die Leute einfach wieder ins Büro gehen werden im Jahr und alles oder ob die Firmen dann trotzdem wieder anbieten. Da bin ich auch gespannt, wie sich da der Wohnungsmarkt so an dieses neue, ich arbeite von zu Hause irgendwie anpasst oder eben halt auch nicht.
Weil das könnte ja auch so ein bisschen so eine, also jetzt Lösung ist übertrieben, aber irgendwie eine ganz, ganz spannende Entwicklung sein in diesem Platzproblem in Städten und so weiter und so fort. Weil wenn du sagst, okay, was nimmt so super viel Platz ein, sind halt super viele Bürogebäude. Ne? Jetzt hier bei uns in Mülheim, da Richtung Standwerk, werden gerade riesen Bürokomplexe quasi entwickelt. Da wo dann ja schon mal, mittlerweile ist es ja schon so, dass dann dazu auch irgendwie gleich so 2, 3 Cafés gebaut werden, so was du auch alles mal so ein bisschen erzählt hast. Ne? Was ist nicht einfach nur ein Klotz ins Nichts, sondern da entsteht schon Infrastruktur. Aber trotzdem erinnere ich mich gerade, als du am Anfang bei der Bank aufgehört hast, dass auch so eine der großen Learnings für dich so war, dass du das Gefühl hattest, dass diese riesigen Bankgebäude gar keinen, also dass man sich fragt, wird sich das halten, weil es einfach so viel Geld ist. Also wenn man sich vorstellt, ne, allein die zum Beispiel jetzt die Sparkasse da am Rudolfplatz oder so, es ist ja, was das für eine attraktive Location quasi wäre, ohne dass da einfach nur Leute arbeiten, weil im Prinzip, was machen die Leute meistens mittlerweile in Banken? Also, ne, die gehen dann irgendwie Geld abheben und wenn mal was ist, dann brauchen sie irgendwie einen Berater oder so. Aber das könnte man mittlerweile auch viel online machen. Ich glaube, die meisten Leute machen mittlerweile schon so Online-Beratungsgespräche und so. Das heißt, da wird ja super viel Fläche frei, weil das ja auch riesige Gebäude sind. Und wenn man die halt umbauen würde zu Wohnungen, die halt eben kompatibel sind mit zum Beispiel Homeoffice, also sagen wir mal, also ich habe mir gerade gedacht, 3 Zimmer ist halt genau die Grenze, weil dann hast du ja, ne, Schlafzimmer, Wohnzimmer und Büro/Kinderzimmer. Und das funktioniert halt bis zu einem gewissen Grad, aber wahrscheinlich müssten es schon 4-Zimmer-Wohnungen werden, in der Regel dann, wenn du sagst, wir wollen einen Fokus auf Homeoffice quasi legen, sozusagen irgendwie. Und das wäre ja, also könnte ich mir gut vorstellen, weil, ne, so die Mieten für diese riesigen Bürogebäude, kann ich mir vorstellen, sind ja auch super teuer, so mitten in der Innenstadt. Und eigentlich müssen die ja gar nicht da sein, weil, außer halt vielleicht Präsenz zeigen in irgendeiner Form. Aber da kannst du auch Plakate oder kannst das Wohnhaus auch anstreichen mit den Farben von der Firma oder so. Und da drin hast du aber eigentlich dann coolen Wohnraum geschaffen für Familien und sonst irgendwas. Das wäre vielleicht ganz cool.
Ja, aus Perspektive der Firma wäre es halt einfacher zu sagen, hey, ich gebe jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin irgendwie, keine Ahnung, 200 Euro im Monat einfach so dazu, quasi als Ersatz für Büro.
So Mietkosten,
also, quasi, so ein bisschen Schattung. Genau, so, und dann sagst du, oh, okay, cool, dann kann ich mir auch mehr Wohnungen leisten, cool. Oder ich kann mir einen Coworking-Space anmieten dafür. Und für den Arbeitgeber ist es halt cool, weil du zahlst halt nur das, was, also nur dann, wenn du jemanden auch eingestellt hast. Bei diesen Bürogebäuden hast du ja auch immer diese Komplexität von, okay, wie groß wird meine Firma, wie viele Leute plane ich einzustellen, ist das Büro ausgelastet, ist es überlastet und so. Das heißt, du hast die ganze Planungsaufwand und dann musst du halt gucken, ist die Auslastung halt hoch oder hast du doch viele Leute, die da zu Hause arbeiten oder steht das Büro leer oder zahlst du einfach für nichts quasi und so zahlst du einfach, zahlst den Leuten einfach was dazu und gut ist und, ja, und Max wird geblendet von der Erleuchtung.
Wow. Dem Gedanken finde ich richtig cool, wenn man sagt, ne, es gibt so wie Dienstwagen, ne, für manche Leute ist es halt total cool, einen Dienstwagen zu haben, man schafft ein eigenes Auto, weil die sagen, ich brauche den eigentlich nur für die Arbeit und also, ne, wir haben schon über Dienstwagen gesprochen, dass es auch irgendwie ein crazy Konzept ist, weil man irgendwie da eh, also, ja, egal. Das ist irgendwie so, du sagst, okay, du hast halt einen Dienstoffice, du hast einen Dienstwagen, das wird so ein bisschen ausgelagert, dafür spart sich halt das Unternehmen viel Infrastruktur und wie du sagst, und du kannst irgendwie ganz gut planen. Problem ist dann wahrscheinlich so ein bisschen, wenn du dann, also es müsste halt irgendwie so die Regel werden, weil was machst du dann, wenn dann irgendwie dein Job, also wenn du kündigst oder der dir gekündigt wird aus irgendeinem Grund, hättest du sonst quasi nochmal eine Unsicherheit mehr, weil sonst, jetzt willst du sagen, ja okay, dann fahre ich ins andere Gebäude und dann ist so, was ist, wenn der andere nicht mein Office so viel bezahlt, dann muss ich umziehen, ja, so, das wäre natürlich irgendwie wack. Das müsste irgendwie so eine Konvention irgendwie unter bestimmten Firmen sein in irgendeiner Form, dass du weißt, okay, wenn ich in dem Sektor Bank arbeite, ist das klar, dass das so passiert.
Finde ich irgendwie ganz cool. Ja, ich glaube, das kann man für sich eigentlich ganz gut abschätzen, ob man so in so einer Branche ist, dass man sagt, ja, Homeoffice ist wahrscheinlich oder eben halt auch nicht. Und,
ja.
Ich finde es auch ganz krass, wenn man schaut, in San Francisco Region ist aktuell jetzt nach Covid und quasi im Rahmen der aktuellen wirtschaftlichen Situation ist die Leerstandsquote von Gewerbeimmobilien bei, ich glaube, 30%. Das ist quasi, man sagt, gut ist, wenn so 5-10% leer stehen, schlecht ist 15%, aber jetzt sind wir schon bei 30.
Ja, gut ist 10-15%, weil dann immer die Möglichkeit ist, da hinzukommen und so, weil dann immer was frei ist, wo du hingehen kannst, oder willst du eigentlich 100% abgedeckt
haben? Weil du 100% unrealistisch ist und nie irgendwie eintritt, so, aber wenn man schafft, irgendwie, dass irgendwie 5% Leerstand ist, schon. Okay. Tippitopp, okay. So. So wie du es ein bisschen mit Arbeitslosigkeit hast, immer so 5% oder was auch immer, je nach Land. Und jetzt sind die auf 30% hochgeschossen. Das ist so ein bisschen das, wie soll ich sagen, vielleicht so das Extrembeispiel, weil da eben halt Tech so präsent ist, weil eben alle Leute irgendwie vom Laptop aus arbeiten können.
Und es eine super autounfreundliche Stadt ist. Das heißt, du hast auch einfach keinen Bock,
zur Arbeit zu fahren. Genau, das kommt noch dazu und halt, weil wahrscheinlich da auch die Mietverträge und so ein bisschen alles, in Amerika läuft alles ein bisschen schneller. In Deutschland wäre es so, ja, okay, der Effekt tritt ein, wir haben noch 10 Jahre Zeit, bis die Dinger auslaufen. Mhm. Amerika ist eher so ein bisschen, oh, nächstes Jahr. Und das finde ich so interessanten Vorboten für vielleicht was, was man vielleicht auch in den Städten wieder mehr sehen wird, nämlich, oh, Bürogebäude stehen leer, was macht man daraus? Vielleicht Wohngebäude und so weiter, was halt ganz smart wäre eigentlich, weil es gibt ja sowieso in den Städten sowieso immer Wohnungsmangel in der Regel.
Ey, wäre das nicht einfach eine perfekte, also vielleicht bin ich gerade ein bisschen zu naiv und begeistert von einer eigentlich gar nicht so fancyen Idee, aber die für mich gerade irgendwie das erste Mal so in den Kopf kommt. Aber das wäre doch auch generell super schlau, weil was ist das, was auch am größten nervt so in Städten, so, also verkehrsmäßig ist halt so Berufsverkehr, ne? Und wenn du einfach mehr Homeoffice hast und mehr Jobs das ermöglichen, wenn du sollst zu Hause arbeiten, du hast den Effekt fürs Klima, dass die Leute halt nicht mehr so viel mit dem Auto zur Arbeit fahren, weil, sind wir ehrlich, die wenigsten pendeln dann doch wahrscheinlich mit den Öffis zum Job, sondern es ist einfach ein großer Faktor, ist halt Individualverkehr so zur Arbeit. Und wenn du mehr Homeoffice-Zeiten hast, würdest du da krass wahrscheinlich, also erstmal, also ich würde ja doch, ich würde schon sagen, wahrscheinlich krass das Autofahren verringern in irgendeiner Form. Klar, können Leute dann in der Freizeit vielleicht, würden die mehr fahren, aber das können sie auch so.
Ja.
Und du würdest quasi die Innenstädte autofreier bekommen in irgendeiner Form, dass sie halt coolere Städte einfach werden können, dass es halt nicht mehr ist, okay, wie können wir es schaffen, dass ins Industriegebiet Leute fahren, sondern, oder ins Industrie ist das falsche Wort, aber in das, wie nennt man das, Arbeitsgebiet, wo jetzt nicht Industrie ist, sondern irgendwie so, eher so
einfach so Büro,
genau, Büro, genau, so Büro-Stuff irgendwie. Ja. Brauchst du dich gar nicht mehr so die Anbindung kümmern, weil die Leute eh nur einmal die Woche kommen oder gar nicht oder so. Warum ist das nicht schon mehr? Weil die Leute, wie ist, genau, das, du bist halt meistens so, also ein bisschen mehr drin in den aktuellen Studien, wenn es um solche Sachen geht. Ich habe jetzt gestern nur so irgendwie nur gelesen bei Twitter, dass in irgendeiner Jobrichtung jetzt diese 4-Tage-Woche getestet werden soll, glaube ich. Und das generell, also das einmal, also eine Blase ist quasi diese 4-Tage-Woche, die ja irgendwie in den letzten Monaten, Jahren so ein bisschen mehr irgendwie in den Medien ist. Und zum anderen, wie ist denn mittlerweile eigentlich so die Einschätzung zum Homeoffice so von der Effektivität her? Weil meine These war ganz am Anfang, Alter, die slackern doch alle nur rum und spielen nebenbei World of Warcraft und keiner arbeitet. Aber was ich dann so zwischendurch mal so reingespült kriege, so Headlines nur, ist so, yo, die Leute arbeiten effektiver, weil sie besser die Pausen machen, weil sie weniger Gespräche vielleicht auch mit den Mitarbeitern, mit den anderen Arbeitskolleginnen und so haben. Und deswegen sind die Leute in der Zeit, die sie wirklich arbeiten, quasi effektiver. Klar gibt es andere Probleme wie, ne, dass die Leute nicht mehr rauskommen und dass sie dann irgendwie ihr Zuhause im Büro haben und dass das andere psychische Faktoren hat.
Ja, ja.
Aber genau wie bei dieser 4-Tage-Woche, wo man, finde ich, bis jetzt gerade nur Positives immer liest, wo man immer nur sieht, yo, die arbeiten einfach besser, also die schaffen mehr in diesen 4 Tagen als in diesen 5 Tagen. Was ja total absurd und cool ist eigentlich, wenn du sagst, okay, die Leute, wir schaffen das, wir haben ein Konzept, dass die zeitlich weniger machen, aber dafür mehr schaffen. Das ist ja genial, wenn es um Effektivität quasi geht. Und wenn die Leute einfach schaffen, dann ist im einen Tag irgendwie schöne Dinge zu tun, weswegen es dann auch besser geht und sie deswegen ein bisschen arbeiten. Und wenn wir das lernen als Gesellschaft, ist ja voll Hammer. Aber ich weiß halt nicht, was da so die Bewegung gerade so ein bisschen ist.
Also was ich so rausgehört habe, ist, dass viele Unternehmen, die es ernst meinen, die sagen, hey, wir haben hier ein richtig krasses Problem zu lösen und wir müssen halt ran, dass die halt sagen, ein Büro ist halt immer noch geiler. Mhm. Also gerade wenn du sagst, hey, bei uns sind die Arbeitszeiten da eben halt 10, 12, 40 Stunden am Tag und wir ballern halt durch und wollen alle. Ne? Und da, ich glaube, so ein Modus funktioniert halt vor Ort immer noch am allerbesten.
Mhm. Kann ich mir auch vorstellen.
Aber es gibt halt auch viele Beispiele für Unternehmen, die halt riesig geworden sind, super erfolgreich sind und die halt komplett remote first, also die halt quasi nur von zu Hause aus arbeiten, zu Coinbase zum Beispiel. Wo einfach das Unternehmen quasi nie ein richtiges Office hatte, außer Briefkasten für als Anschrift. Also es gibt quasi sowohl als auch, und ich glaube einfach, dass das stark davon abhängt, wie attraktiv bist du als Arbeitgeber und wie sehr kannst du das den Leuten aufzwingen, ins Büro zu kommen oder eben halt auch nicht. Und im Moment glaube ich eher, dass gerade jetzt im Standort Deutschland eben, dass da eben die Leute halt sagen, hey, wenn wir da keine Lust drauf haben, dann können wir das auch mehr oder weniger durchsetzen, dass wir von zu Hause aus arbeiten. Gerade bei jetzt nicht die ganz, ganz großen Unternehmen, aber halt so Mittelstand und so, dass man einfach sagt, hey, wenn ich für dich arbeiten soll und dir fehlen eh die Leute links und rechts, dann sieh zu, dass ich von zu Hause aus arbeiten kann. Mhm. Also da diktiert, glaube ich, so ein bisschen der Arbeitnehmer die Regeln. Was halt anders aussieht bei Unternehmen, die halt super viel Zulauf haben, die halt sagen, hey, wir haben uns rennen die Bewerber die Tür ein, die sagen halt, hey, wenn Büro halt das Ding ist, was am besten für uns funktioniert, wir wollen halt durchballern, dann ist es halt so, dann ist das eben der Standard. Also da merkst du ein bisschen, wer hat so ein bisschen den Hebel in der Hand und was sind die Präferenzen.
Nur ja, ganz kurz
ich glaube, beides kann funktionieren, auf jeden Fall.
Ja, nur da kurz, weil die Frage ist halt auch, wie viele Unternehmen es gerade so gibt, die so hart ballern sozusagen, ne? Also wenn ich mir jetzt einfach so, wo arbeitet jetzt hier Freundin von Chiara, ne? Die eine ist bei der Post, so irgendwie da in so Logistikgedöns irgendwie eingebunden. Irgendwer ist in so einem, ja okay, Chemielabor ist vielleicht, da muss man wahrscheinlich vor Ort sein für viele Sachen zum Testen, aber die Berichte kannst du auch zu Hause schreiben und so ein Kram. Also ich glaube, bei diesen, das ist jetzt gar nicht abwertend gemeint, so Standardberufen sozusagen, also was die Leute jetzt so machen, also selbst aber auch bei großen Firmen wie der Post oder Telekom oder keine Ahnung was, die halt haben halt irgendwie relativ normale Jobzeiten und ich habe das Gefühl, dass die haben echt so Jobs, die könnten die eigentlich nur zu Hause machen. Also es ist so, also ich habe wenig Leute in meinem Umfeld, die in diesen Jobs sitzen, wo man so hart ballert sozusagen, diese harten Crunch-Times sind. Hast du natürlich so ein bisschen Handwerker-Leute, ne, also irgendwie jetzt hier Elektriker und so weiter, wie Chiaras Bruder, da ist halt schwierig. Das ist natürlich was ganz anderes, so eine Die-Branche. Das heißt, es kommt ja auch irgendwie voll auf das Produkt drauf an und sobald es irgendwie so digitale Produkte sind und die jetzt nicht mehr in so einer krassen Start-up-Phase vielleicht sind oder auch sich nicht so verstehen wie ein Start-up, was wir in Deutschland ja viel haben, Unternehmen, die sich einfach als Unternehmen sozusagen verstehen, nimm auch die Banken und so weiter und so fort, habe ich das Gefühl, dass das also fast 90% der Jobs, also mein Gefühl, naiv, 90% der Jobs wahrscheinlich fast alles zu Hause machen könnten.
Ja, mit Sicherheit. Also mit Sicherheit, gerade im ganzen Bankensektor, da brauchst du, okay, nimm die 3 Geldautomaten, die noch irgendein Mensch hier braucht, weil gerade in Deutschland irgendwie die Restaurants sagen, wir nehmen nur Bargeld. Okay, wenn das Thema irgendwann gelöst ist, bald, dann, wofür braucht man Geldautomaten? Also dann kannst du wirklich alle ins Homeoffice schicken. Infrastruktur funktioniert ja mittlerweile. Also, dass eben jeder einen Laptop hat und so weiter, sich einloggen kann. Also, es ist alles ready, dass es funktioniert. Das, wenn, dann ist es halt nur so eine Sorge oder vielleicht auch Privileg, weil die gesagt haben, hey, wir haben hier diese geilen Büros und alles. Wir wollen die nicht aufgeben. Leute finden es geil, warum auch immer. Aber ansonsten gibt es eigentlich keinen Grund. Ich glaube mal, die Hälfte der Leute, die irgendwie im Informationssektor arbeitet, also es ist nicht nur IT, sondern kann auch Bank sein, Versicherung ist groß in Deutschland, schickt die alle nach Hause.
Fertig. Ja, ich würde sehen, ob die Leute das wollen. Also ich kann es für mich schwer beantworten, glaube ich. Also klar fand ich diese Corona-Homeoffice-Zeit, was heißt klar, ich glaube, viele fanden die richtig scheiße. Ich fand die auch ganz cool, so, ne, dass man irgendwie dann sich zu Zeiten, wo das den Schülerinnen und Schülern auch im Zweifel gepasst hat und dann zusammengesetzt wird, hat mit den Leuten, mit denen es, also die Bock darauf hatten, mit denen war es auch total cool und hat auch gut funktioniert, fast die Unterricht, man war irgendwie interaktiver, man hat mehr Austausch gehabt über Daten und so weiter, das hat irgendwie alles die Leute gut geschult und hat gut funktioniert. Aber natürlich fehlt auch total die Interaktion im Klassenraum und dieses, ne, Zwischengespräche, weil in diesem Digitalen hast du ja ganz viel 1-zu-1-Kommunikation oder 1-zu-30, aber nicht 1-zu-1-zu-1-zu-1-zu-1-zu-1 innerhalb der Klasse sozusagen. Das heißt, da würde natürlich total viel fehlen. Aber auch für Schule könnte ich mir vorstellen, dass man sowas sagt, wie wir machen 4-Tage-Woche. 4 Tage bist du anwesend in der Schule und der eine Tag ist so ein Homeoffice-Tag, wo du dann irgendwie Moodle-Aufgaben abarbeitest, wo du irgendwie bewusst Lernzeiten hast, wo du sagst, okay, da setze ich mich hin und der Lehrer ist vielleicht irgendwie in einem Zoom-Raum und du kannst ja zuschalten und Fragen stellen und so. Wenn das irgendwie was, also wenn das irgendwie die Infrastruktur entlasten würde, wenn das irgendwie dafür sorgen würde, dass wir irgendwie Schulraum besser verteilen können, dass wir vielleicht sogar Lehrkräfte dadurch irgendwie sparen in irgendeiner Form, könnte ich mir sowas voll gut vorstellen irgendwie. Aber ich kann es halt nicht für andere Arbeitnehmer in anderen Berufen irgendwie sagen, weil ich kann mir irgendwie beides vorstellen. Die einen, die sagen, ich will auf jeden Fall raus zu Hause und will irgendwie arbeiten, gerade vielleicht Leute mit Kids und Family. Oder gerade die vielleicht auch nicht, weil sie dann zwischendurch mal doch kurz mit. Ja, ich kann es irgendwie nicht beurteilen.
Und ich glaube, das ändert sich auch mit der Zeit. Ich glaube, Leute, die immer dachten, ich will unbedingt Homeoffice, das hat 2 Jahre gemacht haben, merken dann vielleicht, nee, finde ich das doch nicht so geil. Ich dachte zweimal, ich will es nicht. Ich will es, aber dann merkst du vielleicht auch, ich vermisse doch irgendwie Menschen.
Ja, wahrscheinlich.
Und andersrum, ne? Je nachdem, wo du halt. Ich finde, das ist so eine individuelle Sache, die sich auch ändern kann. Ne? Stefan, du ziehst jetzt um und auf einmal merkst du, oh, vorher war es voll cool, weil da konnte ich die Homeoffice voll ausleben. Ich hatte irgendwie so voll die tollen Sachen um mich herum und jetzt wohne ich woanders und jetzt auf einmal wäre Büro halt das
Schöne. Die Decke auf dem Kopf oder so, ja.
Ja, je nachdem, oder ja. Daher, ich weiß es nicht, ich finde es halt nur spannend, das zu beobachten, wie sich das, also ob es da irgendwas Klares absetzt, egal in welche Richtung. Im Grunde genommen ändert das echt viel auch aus Perspektive des Stadtbildes und aus Perspektive auch der Leute, die halt in wie sagt man, Bürogebäude und ähnliches investiert haben. Mhm. So ein bisschen, wie man das hier aus Troisdorf kennt, mit diesem Müller-Gebäude, also neben diesem Forum, ja, was jetzt irgendwie, wo auch viel Geld immer reingesteckt wurde, auf einmal war es dann nutzlos, weil niemand mehr dahin wollte und jetzt steckt man wieder Geld rein. Das für die Investoren ist auf jeden Fall eine spannende Frage, wie es da weitergeht, weil da ist auch viel, wo man sich die Finger verbrennen kann.
Ja, das ja, könnte man fast sagen, ich weiß nicht, ob die in die gleichen Richtungen gehen, aber du hast ja da jetzt so ein Shift von vorher, das ist wahrscheinlich beides Konsum, aber vorher hattest du quasi, ne, da war ja irgendwie H&M, New Yorker, Müller und so drin, also quasi so Geschäfte klassisch. Und jetzt versuchen sie es ja, wie ich immer noch, glaube ich, denke, mit so einer Art Entertainment-Ansatz, so nach dem Motto Schwarzlicht, Minigolf, Klettern, I don't know, was noch irgendwie so war. Aber das ist ja, das wäre ja so ein bisschen in die Richtung eigentlich. So, wir nehmen quasi Verkaufsfläche weg, weil Leute eh nur noch online kaufen bei diesen Läden sozusagen. Ja, ja. Und die Müller-Sachen kaufen die Leute bei Amazon, ihren Kram kaufen die irgendwie bei H&M Online-Store und so. Und deswegen schaffen wir Platz dafür, dass wir eine attraktivere Innenstadt werden, wo halt irgendwie die coolen Kids auch mal irgendwie rumslackern. Die Frage ist, wird das funktionieren? Wenn wir Troisdorf, so wie wir Troisdorf kennen, auf gar keinen Fall. Aber eigentlich ist der Ansatz, finde ich, einer, der ja eigentlich gut ist. Den ich eigentlich befürworten würde.
Ja, ja, ich finde es halt, wie du sagst, das ist, wird das funktionieren? Und da hätte ich tatsächlich zu, also wäre ich jetzt derjenige, der sich die Frage stellt, gebe ich da irgendwie mein Geld rein, dass eben dieses, der Umbau erfolgt und dass eben dann dieses neue Konzept umgesetzt werden kann, dann wäre ich so jemand, der sagen würde, nee, dann doch lieber irgendwas anderes, weil ich glaube, das ist halt so eine heikle Sache. Hm. Und irgendwie bin ich nicht voll überzeugt. Also weder Bürogebäude würde ich jetzt drauf wetten, noch? Geil, irgendwer spielt Musik. Sorry. Manchmal habe ich das, sorry, das ist jetzt komplett random topic, manchmal habe ich das bei der Apple Watch irgendwie Musik, also dass ich da auf irgendeinen Play-Button komme und dann spielt auf meinem Handy Musik und ich denke mir die ganze Zeit so, hä, wie?
Wo kommt es her?
Ich glaube, ich brauche einfach eine Apple Watch Ultra, ja, die da diesen Absicherungs-Button hat, wo du nicht sofort auf deinem Handgelenk drankommst.
Ich bin mir sicher.
Oder? So ein guter Überleitung.
Hundertprozentig.
Ja. So. Ja, wie auch immer.
Ja, aber also dieses Retten von Innenstädten und so weiter und so fort. Ich glaube, was ich an den Gedanken eben einfach nur mochte mit, wenn es so viele Leute gibt, die Bock haben auf Homeoffice, es gibt genug Leute, die Bock haben, irgendwas fürs Klima zu tun, es gibt Leute, die Bock haben, die Innenstädte zu entlasten, es gibt Leute, die Bock haben auf coolere Infrastruktur in Städten, dann habe ich das Gefühl, es sind da viele Leute, die eigentlich das Gleiche wollen, die unterschiedliche Sachen wollen, aber irgendwie ein cooles gemeinsames Ziel erreichen könnten, so ein bisschen. Und das finde ich irgendwie einen netten Gedanken. Da bin ich aber mal gespannt, wie schnell und langsam das jetzt gehen wird, weil das kann ja dann doch, wie wir durch Corona gesehen haben, doch relativ schnell auf einmal gehen, dass solche großen Schritte gegangen werden. Ja, aber man kennt es ja auch, dass es dann relativ schnell wieder einschläft. So.
Das stimmt. Ja. Übrigens, ganz kurz, super random, aber wo du es gerade gesagt hast, ne, die Leute wollen ja alles Gleiche und Klima retten und so weiter. Was ich dazu echt Unterlage, als Dokument super interessant fand, war hier der neue Masterplan von Tesla. Weil da quasi so ein bisschen so eine kleine Analyse gemacht wurde von wegen, was hätte den größten Impact aufs Klima, also im positiven Sinne, wenn wir bestimmte Dinge tun würden. Und das fand ich interessant, weil das halt quasi in konkreten Zahlen ist und mit konkreten Preisen. Also sagt Worte, man müsste so und so viel Geld als Gesellschaft für, sagen wir, Wärmepumpen ausgeben, damit eben Wohn- und Bürogebäude und Fabrikgebäude quasi den Sprung schaffen in, okay, wir zerstören nicht mehr den Planeten und sind jetzt quasi nachhaltig und so weiter und erneuerbar. Und das halt für verschiedene Sektoren, Transport, Wohnen und so weiter und so fort. Es ist ein cooles Dokument, um einfach so ein bisschen das Gefühl für so Zahlen zu bekommen und für die Themen zu bekommen, was hat tatsächlich einen großen, also was bewegt das Thema Klimawandel im positiven Sinne weiter und wo hat man vielleicht so Ideen, die aber dann vielleicht super klein sind und gar nicht so wirklich einen Unterschied machen. Das fand ich mal Kann ich empfehlen als
Dokument. Aber wie ist das nochmal? Es ist so, dass Individualverkehr gar nicht so viel ist, ne? Ich glaube, man denkt, dass es ein größerer Faktor ist, aber er ist gar nicht so groß. Oder ist es andersrum gewesen?
Ich glaube, Verkehr allgemein und dann, also inklusive,
ich weiß gar nicht mehr, was.
Ja, es ist also auch hier LKWs und so weiter. Mhm. Ist relativ groß. Okay. Also ich glaube, der zweitgrößte Block, wo man was tun könnte.
Ja, Flugreisen. Also irgendein Punkt dachte ich immer so, das war sowas, wo man so.
Flugreisen sind gar nicht so dramatisch, wie immer alle denken, glaube ich. Mhm. Ja, also 2% oder so. Mhm. Tatsächlich glaube ich, ist es tatsächlich die Energieerzeugung, halt so ultra offensichtlich. Ja. Und dann ist es so hier Transport und Haus, also Häuser und Bürogebäude, Heizen, Wärmen und so weiter. Mhm. Das glaubst du, die spannendsten, größten Blöcke, die man so hat. Mhm. Ja.
Ich habe heute eine Nachricht gelesen bei Twitter, die fand ich ganz witzig. Irgendwie, the Godfather of AI is leaving the building. Und irgendwie, irgendein Typ bei Google, ich weiß nicht, wie er heißt, hat jetzt wohl seinen Job niedergelegt und dann so in der Unterüberschrift steht nur so mit, wie stand es auf Englisch? Irgendwie irgendwie mit Sorge und Regrets verlässt er jetzt das Team. So, wo man so denkt, oh Gott, das klingt so nach dem, was du vor 4 Tapes oder so mal erzählt hast, so nach dem Motto, okay, so langsam scheint es auch den Leuten, die irgendwie so da sehr drin verwurzelt sind, dass die langsam das Schiff verlassen und so sagen, ja gut, wir wissen nicht mehr genau, was wir machen sollen.
Ja, spannend. Was ich mich die ganze Zeit frage, ist, was bei Google los ist eigentlich. Mhm. Auf der einen Seite haben die quasi die ersten, wie soll ich sagen, die ersten wissenschaftlichen Paper rausgebracht zu diesem Zeug, was halt jetzt von allen genutzt wird, um eben diese Modelle zu trainieren. Das heißt, eigentlich haben die es als erstes geschnallt. Dann hatten die auch jahrelang quasi so ein Monopol auf den ganzen, sag mal, smarten Leute in diesem Bereich. Die haben halt hier DeepMind gekauft, das war so aus Europa so die einzige ernstzunehmende Firma, glaube ich, und hatten halt mit Google Brain halt so einen riesen Trupp an einfach smarten Leuten, die irgendwie versucht haben, so künstliche Intelligenz hinzukriegen. Und im Grunde genommen haben die auch unendlich viele Daten, also mit YouTube und Google und alle drum und dran. Das heißt, eigentlich haben die alles da, um einfach diesen Bereich so komplett zu dominieren und einfach krass zu sein. Und jetzt kommt da so ein OpenAI mit Microsoft und fucken die halt voll ab. Und ich frage mich so, was ist das Problem? Also haben die wirklich Bedenken? So wie der Typ, der jetzt einfach gegangen ist vielleicht? Oder haben die es doch nicht drauf? Oder haben die,
weil von denen ist doch
intern einfach Konflikte oder ich weiß nicht, was da los ist.
Weil von denen ist auch BART, oder? Also hier Google BART, oder?
Ja,
also,
ja.
Ne? Genau. Und da, wenn man so Vergleichsvideos guckt, ne, scheint es, also weil man hätte ja so denken können, okay, OpenAI kommt so raus, macht so, hey, guck mal, das können wir. Alle denken so, yo, krass. Und dann kommt irgendwie Google um die Ecke und sagt, ja, so, stell dich mal hinten an. Wir sind da seit 10 Jahren dran, das ist der krasse Scheiß hier. Aber irgendwie war es nicht so. Sondern sie haben quasi was rausgebracht, was irgendwie vielleicht konkurrieren kann, was irgendwie einigermaßen auf Augenhöhe ist, aber dann doch irgendwie entweder auch ungeiler promoted wird, also irgendwie, und es vielleicht auch in manchen Fällen einfach nicht so gut funktioniert, wie auch immer. Aus irgendeinem Grund schaffen sie es nicht, auf dem, wie du sagst, auf dem Gebiet, was eigentlich ihr Kerngebiet ist, so von außen gesehen zumindest, mitzuhalten. Das finde ich auch ganz merkwürdig.
Und ja, vor allem hatten sie, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, bei Google I.O. 2018, 2019, hatten die so eine geile Demo, wo du quasi Google Assistant sagen konntest,
mit dem Assistant, jo.
Rufen für mich beim Friseur an und vereinbaren Termin. Und da haben die halt schon in dieser Demo quasi richtig, richtig stark irgendwie so eine AI gehabt. Ich weiß nicht, ob das halt nur eingespielt war, aber die halt echt so fast schon Menschen, zu ähnlich viel wie ein Mensch, quasi in so kleinen Nuancen typisch menschliche Dinge gemacht hat beim Sprechen, sowas wie und kurz Pausen und okay, also komische einfach so Dinge, die wir halt Menschen machen. Und das Ding ist nie released worden.
Und das schon im Assistant eingebaut, was ist, ne?
Das ist auch das gewesen, ja. Und was ist in diesen 3-4 Jahren passiert? Also habt ihr gar nicht mehr dran gearbeitet? Und ich glaube, die sind einfach intern einfach vielleicht auch zerstritten zu dem Thema. Dass einfach Leute sagen, ey, ich kann das jetzt bauen, aber will ich nicht, weil es ist einfach zu gefährlich. Und Das ist interessant, dass die vielleicht intern einfach sich nicht einig sind, was, ob sie es machen sollen oder nicht. Und jetzt so ein bisschen gezwungen werden, das zu tun, weil eben Microsoft kommt und sagt, ja, hier ist unser geiles Tool. Ja.
Weil ich habe die Überleitung so ein bisschen stricken wollen, weil wir am Donnerstag hatten wir eine Fortbildung an der Gesamtschule zum Thema sprachsensibler Unterricht. Was würde dir als erste Assoziation in den Kopf kommen, wenn ich dir sage, okay, Unterricht muss sprachsensibel sein? Was könnte das sein?
Gilt das für alle Fächer oder ist das nur...
Gilt für alle Fächer.
Sprachsensibel. Also ich habe zwei Assoziationen oder zwei Ideen. Das eine wäre... ich habe die eine. Ich habe gerade kurz drüber nachgedacht. Eigentlich mündet das in einer. Ich würde sagen, das hat was damit zu tun, dass man mit der Wahl der Sprache darauf achten soll, dass man eben Menschen im Unterricht nicht diskriminiert, verletzt, irgendwas, sprich inklusive Sprache nutzt, vielleicht auch über Sprache aufklären soll. Ich weiß nicht, irgendwas in die Richtung.
Ja, es streift das so ein bisschen. Aber es ist noch nicht so ganz der Kern. Also es geht nicht im Kern um nicht verletzende Sprache sozusagen, sondern es geht im Kern eher darum, wie du sagst, inklusive Sprache, aber im Sinne von, nicht im Sinne von jetzt, ob alles korrekt gegendert ist, ob sich immer alle angesprochen fühlen, sondern können alle das verstehen? Also so nach dem Motto, wenn du jetzt eine Aufgabenstellung in Bio machst, dass dann nicht in der Aufgabenstellung schon so viele Fachbegriffe drin sind oder Schachtelsätze, dass einfach schon die Hälfte der Schüler diese Frage gar nicht verstehen können, die Aufgabe quasi gar nicht raffen und dann gar nicht anfangen zu arbeiten. Das heißt, du schließt quasi schon Leute quasi aus mit der Fragestellung, obwohl du ja eigentlich irgendwas von denen haben willst. Du willst ja Antworten von denen. Und dass wir ganz viel im Alltag, also jetzt in Schule, ganz viel sprechen, ganz viel schreiben, ganz viel tun als Lehrerinnen und Lehrer, weil wir das entweder in Schulbüchern so lesen oder selber das so unsere Bildungssprache sozusagen ist. Und ich denke, Max, du und Bildungssprache, naja. so, weil das irgendwie so unsere Bildungssprache in irgendeiner Form ist. Aber da jetzt gar nicht nur Kinder mit Migrationshintergrund oder nicht mit deutscher Muttersprache sonst irgendwas, sondern dass es jeden betrifft, dass es Leute gibt, die dann einfach Dinge nicht verstehen, weil sie zu verschachtelt sind. Und das ist immer ganz spannend, das hatte ich im Studium auch schon relativ viel, so in diesen Deutsch- als Zweitsprache-Seminaren, weil es dann darum ging, so ein bisschen diese deutsche Sprache mal so ein bisschen aufzuschachteln. Da, mit vielem von dem kann ich nicht mehr anfangen. Das sind so Sachen aus unserer 6., 7. Klasse mit Adverbialkonstruktionen und ich könnte jetzt hier coole Sachen droppen, aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Ne? Aber dass man irgendwie so, dass man, wenn man merkt, okay, ich habe da zum Beispiel einen Schüler oder eine Schülerin, der gebe ich schon ein Arbeitsblatt, das irgendwie differenziert ist. So, Differenzierung heißt im Unterricht im Prinzip, du guckst, dass du für unterschiedliche Anforderungsniveaus verschiedene Aufgabenstellungen machst oder vielleicht verschiedene Arbeitsblätter. So, der eine hat irgendwie ein Arbeitsblatt, da ist der ganze Text drauf und irgendwie drei Aufgabenstellungen, der andere kriegt den Text in Stichworten und hat dann irgendwie Aufgaben drunter, weil diese Stichworte vielleicht leichter zu verstehen sind oder so und der langsamer liest und deswegen besser klarkommt. So, das wäre schon auch schon vielleicht eine Art der Differenzierung für Sprachsensibilität. Aber wenn du dann merkst, okay, da sitzt jemand vor diesem Blatt und macht einfach nichts. Klar kann der todesfaul sein oder die, aber es kann auch einfach sein, dass diese Person die Aufgabe nicht versteht. Und dann sagt der Herr Pelzer, ich verstehe die Aufgabe nicht. Und dann sage ich, ja, hä? Also wenn ich jetzt unsensibel bin, sage ich, hä? Was kann man daran nicht verstehen? Da steht einfach, erkläre das Prinzip von bla 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 in bla bla bla. Naja, und dann ist das Kind oft, also das ist so, was der Alltag zeigt, oft nicht in der Lage oder traut sich auch dann nicht zu sagen, was es daran nicht versteht. Dass es zum Beispiel dann sagt, ja, aber was heißt denn zum Beispiel Prinzip? Oder was versteckt sich hinter dem Wort erkläre? Oder was ist durch dieses Komma abgetrennt? Das sieht dann quasi so zwei Sätze und kann die gar nicht in einen Sinnkontext fassen, weil das gar nicht so viel, also nicht die Aufmerksamkeit, sondern weil es einfach gar nicht so konstruieren kann, weil es eben vielleicht nicht als Muttersprache hat oder weil als Kind einfach ganz wenig mit diesem Kind gesprochen wurde aus irgendeiner Art, hat es einfach einen geringeren Wortschatz oder keine Ahnung was. Und da geht es in diesem sprachsensiblen Unterricht ganz viel drum, durch Sprache nicht auszuschließen, aber wegen, wie gesagt, nicht im Sinne von niemanden zu beleidigen und so, klar, das sollte auch mal das Ziel im Unterricht sein, aber eher allen das Wissen, das wir ihnen vermitteln wollen, ja auch zugänglich zu machen. Und uns dann nicht als Lehrerinnen und Lehrer nachher zu wundern, warum das Kind einfach keinen Finger rührt, und dann vielleicht mal darüber nachzudenken, ob der Text wirklich für das Anforderungsniveau quasi geschrieben ist. Und was daran ganz interessant quasi ist, wie ich finde, ist erstens, wenn man sich selber nochmal ganz viel reflektiert, ne, wie spricht man, weil so wie hier im Podcast und wie im Alltag, wir reden ja drauf los. Auch im Unterricht. Klar haben wir irgendeinen Unterrichtsgegenstand im Kopf, aber ich spreche ja nicht nur in Operatoren. Ich sage ja nicht, so, liebe Kinder, keine Ahnung, und mache dann irgendwelche vorgeschriebenen Sätze, die ich mir ausdenke, sondern vieles ergibt sich ja aus dem Unterrichtsgespräch und dann flogt man so durch und dann, klar, hat man irgendwie seine Aufgabenstellung präsentiert an der Wand und aber und versucht, da versuche ich schon drauf zu achten. Aber gerade wenn es darum geht, auch eben mal Texte zu nehmen und im Prinzip müsstest du hingehen, gerade für 5. und 6. Klassen, auch so Schulbuchtexte nochmal umzuschreiben. Du müsstest dir die quasi eigentlich rauskopieren und sagen, okay, was sind schwierige Wörter? Dann machst du dazu irgendwie eine Wortblase, dass die Leute diese Wörter irgendwie vielleicht erklärt bekommen, unten wie so eine Art Legende. Dann müsstest du gucken, okay, sind das irgendwie schwierige Schachtelsätze? Ist immer klar, auf was bezieht sich was? Oder ist da ganz viel, sie macht das und das, darauf macht er ihn auf und ihn ist dann nicht der Typ, sondern der Wasserhahn und so. Und das sind ja so Sachen, die für Kinder dann total schwer zu verstehen sein können, die das eben nicht so drauf haben. Und dafür sensibel zu sein, finde ich total spannend. Und das Problem ist, es ist halt einfach todesaufwendig. Es ist todesaufwendig, wenn du quasi hingehen wollen würdest und sagen würdest, okay, ich nehme jetzt so einen Text. Grundsätzlich wäre es im Prinzip so, du nimmst den Text, packst 3 Aufgaben drunter, gibst den Text raus. So, einfach 3 Minuten. Wenn du jetzt aber hingehst und sagst, okay, die sollen wirklich was, alle sollen davon was lernen und ich will da keinen sitzen haben, der irgendwas nicht checkt, dann musst du eigentlich das Material differenzieren und quasi noch dann parat haben, okay, hier habe ich noch mal eins, weiß ich nicht, wo irgendwie alle Fachbegriffe bunt gedruckt sind und die sind unten noch mal erklärt. Dann hast du eins, wo, weiß ich nicht, vielleicht wenig Hauptsatz neben Konstruktionen sind, sondern du machst immer Punkte, du machst eher so eine Hauptsatzaufreihung oder so. Sorry, der Monolog ist gleich vorbei. Problem ist dabei so ein bisschen die Fragen, die man sich halt stellen kann. Naja, aber verkümmert dann nicht die Sprache? Also willst du nicht Leuten auch quasi das Schöne an Sprache beibringen, indem sie halt das schaffen, Zusammenhänge, Sätze zu schreiben und zu lesen und so weiter und so fort? Ja, aber wenn sie dann ja sofort abschalten bei dem ersten Satz, weil sie ihn nicht verstehen, lernen die ja auch nicht die schönen sprachlichen Dinge. Das heißt, du musst ja irgendwo mit denen anfangen, quasi Sprache zu lernen und Sachen zu verstehen.
Ja.
So wie bei uns damals in der Schulzeit viele ja Philo nicht gewählt haben, weil sie gesagt haben, ich habe keinen Bock, so schwierige Texte zu lesen. Wie schade das eigentlich ist, dass Menschen, oder in Pedda geht es auch vielen ähnlich, dass Menschen quasi ein ganzes Fachgebiet quasi verschlossen bleibt, weil sie sagen, nee, die drücken sich so kompliziert aus. Und eigentlich hätten die vielleicht Bock auf die Inhalte, aber schaffen es nicht, da sich reinzufuchsen. Jetzt kann man natürlich ab einem gewissen Alter sagen, ja okay, die sind jetzt alt genug, die entweder haben die Bock darauf oder nicht. Und wenn sie Bock hätten, könnten sie sich da reinboxen oder reinfuchsen. Aber vielleicht hat man die auch zu früh einfach schon in Sprache so ein bisschen verloren. Und eigentlich hätten wir als Schule noch die Verantwortung gehabt, die aber in Sprache reinzuziehen, damit die Bock darauf haben sozusagen. Und das finde ich einen ganz netten Gedanken. Und jetzt, um den letzten Punkt daran zu hängen. Und ein spannender Punkt von ihm, dem Herrn Leisen, der dann da war, war quasi, dass AI da eine große Hilfe sein kann, weil du nicht mehr als Lehrer selber hingehen musst und sagen musst, okay, ich schreibe diesen Text jetzt um, sondern du kannst diesen Text aus dem Schulbuch einfach in ChatGPT packen und sagen, mach den mal einfacher. Und dann macht er den Text einfacher. Dann sagst du, mach ihn noch einfacher, dann macht er ihn noch einfacher. Mach Stichworte aus dem Text, dann macht er Stichworte aus dem Text. Pack alle, keine Ahnung, Fachbegriffe, ersetze sie durch einfache Begriffe. Macht er. Klar, sind das nicht immer perfekte Lösungen und du musst als Lehrer trotzdem nochmal drüber lesen, ob das alles vom Sinn her noch so stimmt und ob das so das ist, was du erreichen willst. Aber es ist was ganz anderes, ob ich mich selber hinsetze und sage, okay, ich lese so einen Text und muss den jetzt irgendwie selber einfacher schreiben und da fragst dich bei jedem Satz. Oder du hast halt irgendwie eine Generierung von 3 verschiedenen Texten und sagst, okay, der ist es. Fand ich einen ganz netten Ansatz für, okay, wie können wir denn AI eigentlich in Schule nutzen, ohne immer zu sagen, ja, okay, das ist einfach der Tod der Facharbeiten und die Schüler machen keine Hausaufgaben mehr. Und das fand ich irgendwie einen ganz netten Gedanken, weil auch für die Schülerinnen und Schüler genauso, wenn sie ein bisschen weiter sind, dann zu sagen, okay, ich verstehe den Text nicht, ich packe den ChatGPT mal rein und sage, okay, erklär mir mal den Text. So, dann fängt er an, das zu erklären. Und dann musst du natürlich die Schülerinnen und Schüler dazu bringen, oder da müssen die selber checken, oder so musst du dazu erziehen, wie auch immer, dass sie dann da nicht stoppen und sagen, okay, jetzt hat mir das ChatGPT zusammengefasst, reicht, sondern dann müssten sie ja eigentlich das nochmal vergleichen und dann sich hinsetzen und sagen, okay, ah, das heißt das. Und dann können sie quasi nachhaltig Dinge lernen. Und das fand ich irgendwie einen ganz netten Gedanken für AI in Schule. Ja.
Im Grunde, was du ja eigentlich willst, ist, dass du Für jedes Kind, wie soll ich sagen, schnellstmöglich den Zustand erreicht, dass es das nächste Level irgendwie freischaltet im Sinne der Sprachfähigkeiten. Und ich finde, die Differenzierung wäre im Ideal ja quasi
für jeden individuell, oder was meinst du?
Ja, genau, also Anzahl Schüler gleich Anzahl Varianten. Ja. So. Weil wenn du eine Version hast, hast du ja quasi so für die Guten quasi zu wenig, für die Schlechten zu viel und irgendwie, und dann durch diese, sagen wir, drei Varianten hast du halt irgendwie mehr gut abgedeckt,
aber
du hast
so
immer noch für die ganz, ganz krassen immer noch zu wenig vielleicht und für die ganz, ganz schlechten immer auch noch immer zu viel. Und
im besten Fall sogar, nur ganz kurz, im besten Fall sogar noch nach Interessensgebieten so ein bisschen differenziert, ne? So, du weißt, du bist jetzt in Bio, der eine hat irgendwie noch Mathe-LK, also wenn du in die Oberstufe gehst, der eine hat noch Mathe-LK und der andere hat aber noch Philo. Und dann bei dem einen packst du irgendwie die Aufgabe 3 drunter mit berechne mal den Durchschnitt aller Menschen mit Präimplantationsdiagnostik und dem Philosophen packst du irgendwie die Aufgabe drunter, irgendwie reflektiere über die Sinnhaftigkeit davon. Das wäre eigentlich total cool, ne?
Ja, was ich da in dem Kontext noch spannend finde, ist, wenn du dir die Frage stellst, wie komplex musst du eine Sache beschreiben, um eigentlich den Kern der Sache wiederzugeben, das ist für mich nochmal eine zweite Optimierung oder eine zweite Funktion, okay. Weil, wenn ich mich zurückerinnere, ich glaube, das waren insbesondere so Texte im philosophischen, pädagogischen, aber auch teilweise im sprachphilosophischen
Herr Bereich, der gute Alte.
Wo du einfach Leute hast, die den Kern der Sache sehr, 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 nicht nur verschachtelt zwangsläufig, aber sehr, sehr aufgeladen haben mit Begriffen, die kaum Mehrwert bieten, aber den Schreiber, den Verfasser in den Augen des Lesers irgendwie zu was Besonderem machen, weil diese Person viele Wörter und Vokabeln genutzt, die halt nicht im Sprachgebrauch im Alltag irgendwie häufig genutzt werden, aber die aber schön klingen, die halt fast schon was Künstlerisches
haben. Ich kann dir kurz ein Beispiel dafür reinwerfen, wenn du möchtest.
Weil
gerade im Pädagogik so, da gibt's hier Bayer, meinen Lieblingspädagogen, der im Studium immer ganz viel Thema war und der so unsere pädagogische Perspektive ist. Und der hat quasi, sagt quasi, okay, du kannst Erziehung auf zwei Varianten reflektieren. Einmal auf der Ebene, auf der technologischen Ebene, auf der axiologischen Ebene. Und dann, wenn du das den Schülern sagst, sagen die, Axo was? Techno was? So?
Ja.
Und dann kann man auch sagen, okay, technologisch kannst du irgendwie noch herleiten. So, okay, dann habe ich es versucht, die runterzubrechen. Schon erstmal, okay, jetzt sind es bei uns quasi immer die Ebenen der Effizienz und der Legitimität. Aber immer noch riesige, aufgeblasene Begriffe. Das heißt, darunter kommt dann eigentlich jetzt der Punkt zu sagen, Effizienz, kommt das am Ende raus, was am Anfang geplant war, ist effizient und legitim, ist das im Sinne des Edukanten, des Kindes, sorry, jetzt sage ich selber schon Edukanten, im Sinne des zu Erziehenden sozusagen, ist es in seinem Sinne, ist es irgendwie förderlich, pädagogisch wertvoll, wie auch immer. Da merkst du schon so, okay, du hast drei verschiedene Ebenen und eigentlich will man nur sagen, klappt Erziehung und ist es irgendwie gute Erziehung sozusagen.
Im Sinne des Kindes,
ja. Und, aber wir nehmen axiologisch und technologisch, ja.
Und das ist genau der Punkt. Also du kannst, also die Frage ist halt, wie viel Informationsverlust hast du durch die Auswahl des anderen Begriffes oder die Beschreibung auf die simpelste Form ever. Und ich glaube halt, dass da so ein bisschen diese 80-20-Regel gilt. Ich glaube, du kannst halt mit 80% der geläufigen Wörter kannst du fast jedes Konzept der Welt wie erklären. Und gegen diese 20% der vielleicht Vokabeln, die noch irgendwie so rumschwirren, vielleicht in einer Nischendiskussion, wenn du guckst dir diese technologischen Aspekte an und hast du so ganz, ganz interessante, Randthemen. Ja. Um da nicht quasi komplett Banane zu werden, wenn du sagst, du redest mit jemandem auf Augenhöhe und euch geht es quasi nur um diese letzten Nuancen. Okay, da wär's dämlich, halt den kompletten Satzbau immer wieder von Null aufzudröseln, wo du sagst, da kippe ich halt diese Fachbegriffe rein, weil wir wissen beide, was gemeint ist, und wir haben dann das gleiche Verständnis und wir haben keinen Informationsverlust. Aber, wie gesagt, ich glaube, mein Bauchgefühl sagt mir, du kannst halt, wenn du gerade diese ganzen gesellschaftswissenschaftlichen Bereiche, kannst du halt so eigentlich komplett runterdampfen auf einfache Sprache, wie man das so kennt von der Stadt Köln, wenn man im Browser halt sagt, hier gibt es in einfache Sprache. Ich glaube, und du würdest halt kaum Informationsverlust haben. Es wäre immer noch inhaltlich wahrscheinlich Safe. Identisch gut und würde maximal irgendwie 10-20% am Rande irgendwie an mehr Wörtern vielleicht produzieren, um die gleiche Aussage zu treffen.
Und du musst dabei und du musst dabei immer bedenken, wir sprechen jetzt von Informationsverlust von 10-20% und sagen, das ist eigentlich nicht so schlimm. Aber das würde ja, wenn du jetzt quasi, das würde ja, unterstellt ja immer das Bild, dass wenn du diese schwierigen Begriffe reinpackst, dass dann alle 100% verstehen. Aber die verstehen das ja dann gar nicht. Das heißt, im Zweifel verstehen sie mit den schwierigen Begriffen 60% und mit den einfachen Begriffen 80%. Also mehr als mit den schweren Begriffen, obwohl du ja eigentlich die Intention dahinter hast, sie sollen das Ganze verstehen, sie sollen doch dieses Ganze irgendwie begreifen und so weiter und so fort. Ja, aber was faktisch rauskommt, dass sie weniger begreifen, als wenn du es ihnen vielleicht zugänglicher gemacht hättest. Ja.
Das ist halt ganz cool, wenn man jetzt das gleiche Konzept nimmt, aber für einen ganz anderen Kontext und sagt, hey, du willst eine Website bauen und deinem quasi dem Besucher irgendwie eine Message irgendwie vermitteln, wo du ja dann auch oft hingehst und kreierst Varianten dieser Website mit verschiedenen Texten, mit verschiedenen Inhalten, Bildern und Piktogramm und was auch immer. Einfach nur mit der Absicht, so wie kann ich das, was ich eigentlich sagen will, möglichst auch der anderen Person auch vermitteln. Und das wäre eigentlich ganz cool, quasi, dass diese Gedanken, und ich glaube, da geht's in diese Richtung geht es ja, zu sagen, hey, wie kann ich etwas fragen oder eine Aufgabe stellen, die quasi die Schülerinnen und Schüler dazu bringt, auch zu sagen, ah, okay, jetzt weiß ich, was zu tun ist, ich kann loslegen. Nur, es ist super schwierig, das zu messen. Du kannst ja nicht sagen, hey, hast du es verstanden? Da sagen alle, ja, habe ich, oder ich weiß nicht. Und da kannst du auch nicht hingehen und sagen, ich kreiere jetzt 15 Varianten davon und verteste die vorher und kann besser messen, wer hat die Aufgabe am besten verstanden. Das ist halt leider schwierig, dieses Feedback reinzukriegen. Aber im Grunde genommen ist es genau das. Du sagst ja, ich will was Bestimmtes vermitteln und dann probierst du 20 Varianten aus und kaufst und wählst die aus, die am besten funktioniert hat. Daher finde ich den Gedanken an sich super cool. Und ich glaube auch, dass da tatsächlich AI gerade den Lehrkräften irgendwie helfen kann, diese Varianten zu kreieren oder halt auch vielleicht in Echtzeit anzupassen, dass wenn das Kind da ist und sagt, verstehe ich nicht, klick, okay, ich formuliere mal eben um. So, da brauchst du gar keine 25 Arbeitsblätter, sondern hast einfach eins und jedes Kind sagt, verstehe ich nicht, bitte einfacher, bitte komplizierter und dann.
Ja, zwei Gedanken dazu noch. Der erste, den fand ich ganz nett, da ging es dann darum, okay, dass wir vielleicht auch einfach, das alles, was wir jetzt gesagt haben, gekauft, absolut. Und es gibt aber auch eine andere Form der Differenzierung so ein bisschen, die gerade so ein bisschen trendy, glaube ich, ist, würde ich sagen, die quasi dann nicht über den Text differenziert, sondern über die Aufgaben zu den Texten sozusagen. Das dann, muss der Text verständlich sein für die meisten, aber dass du dann quasi sagst, okay, zu dem einen Text gibt es irgendwie 8 Aufgaben, also sehr viele. Und ne, die ersten 3 müssen irgendwie alle schaffen. Das ist dann irgendwie, weiß nicht, fasse den Text mit Stichworten zusammen, sag, wer ist die Hauptperson und welche Beziehung hat die Hauptperson zu XY? So, was du sagst, okay, das müssen irgendwie alle schaffen, das ist Mindestniveau, das hier, wo ich sage, dass als diagnostizierender Lehrer, das kann jeder schaffen. Dann gibt es so quasi Hilfeaufgaben zum Beispiel, wenn du sagst, okay, markier doch erstmal bunt, wer das und das macht. Mach doch irgendwie ein Mindmap dazu. Und dann gibt es noch so quasi differenzierende, weiterführende Aufgaben, wo es dann darum geht, ne, ordne diesen Text in den Kontext des Dramas ein oder keine Ahnung was. Und dass dann aber nicht am Ende das Gefühl dasteht, okay, ich muss alle schaffen und ich habe weniger geschafft als die anderen und ich bin schlechter als oder ich bin der Beste, weil ich will möglichst schnell, weil es gibt ja Schüler, die dann auch immer sagen, ich habe alle Aufgaben und haben alle voll crappy bearbeitet. So, das heißt, es ist viel schlechter als der sich irgendwie mehr Gedanken für Aufgabe 1 und 2 gemacht hat. Und deswegen ist dann quasi am Ende der Unterrichtsbesprechung ist auch so, dass quasi dann diese super krassen 2-3 Aufgaben in Zweifel auch gar nicht besprochen werden. Weil die Guten wissen quasi dass sie gut sind. Die haben dann irgendwie noch ein bisschen was Spannendes. Ja, da kannst du ja zwischendurch mal vorbeigehen und dir mal erzählen lassen, was die Cooles gemacht haben. Oder die können es ja auch mal in den Unterricht reinbringen. Aber das ist dann quasi der Kern des Unterrichts und auch Teil der Klausur und alles, was quasi getestet wird, das ist quasi das, was dieses Mindestmaß, das irgendwie alle erreichen müssen in irgendeiner Form. Sodass halt keiner sich irgendwie abgehängt fühlt. Und verstehe ich auch die Vorteile davon, und ich finde, es muss irgendwie so eine Art Konsens aus diesen beiden Punkten quasi eigentlich sein. So, dass man einfach sagt, okay, wir wollen Leute nicht über den Text verlieren und wir wollen quasi Aufgaben schaffen, die anregen, die halt nicht von Anfang an dazu anleiten und die dazu quasi führen, dass die Leute sagen, nee, fange ich gar nicht erst an, kann ich eh nicht, will ich nicht, keine Ahnung, sondern die müssen irgendwie so ein bisschen Bock darauf haben und das Gefühl haben, ich kann das. Und die dürfen aber ja trotzdem auch Aufgaben kriegen, weil da muss jemand an das, was du auch mal gesagt hast, immer denken, was ja auch gar keinen Fall dieses Ziel dieser Bewegung, Sprachsensibelunterricht ist, ist nicht alle gleich zu machen. Nicht nach dem Motto, okay, wir dürfen keinen mehr haben, der besser ist als die anderen oder sonst irgendwas, sondern geht es eigentlich nur darum, Was ist unser Ziel in Schule? Wir wollen Kindern Lernen ermöglichen. Wir wollen Dinge vermitteln. Wir wollen lernen. Und das funktioniert nur, wenn ein Mindestmaß an Verständnis von Sprache sozusagen da ist. Und auf dieses Niveau müssen wir quasi alle kriegen. Das ist das Mindestmaß, das alle erreichen müssen. Und dann können wir gucken, was können wir für coole Sachen mit denen durchspielen sozusagen. Und das finde ich eigentlich einen netten Gedanken irgendwie, weil man, finde ich, oft die vielleicht ein bisschen vergisst, die nicht einfach nicht ganz so clever sofort sind, die ein bisschen langsamer sind, sondern die einfach sprachlich Schwierigkeiten haben. Und wie gesagt, das müssen nicht die Kinder mit Nachnamen sein, die vielleicht nicht aus Deutschland kommen, so ungefähr. Was ja gar kein Indikator, es kann natürlich ein Indikator sein, aber es gibt genauso viele jetzt aus meiner Erfahrung, genauso viel Hans Meyers, die auch keinen guten Wortschatz sozusagen haben und deswegen Aufgaben oft nicht verstehen. Und das ist halt einfach Kacke, darüber zu differenzieren und dann zu sagen, ja gut, dann bist du der Falsche für diese Schule oder keine Ahnung, was das dann für Leute für dumme Sätze sagen. So. Und der zweite Gedanke war nur, du musst dich ja als, habe ich gerade schon ein bisschen eingepflegt, du musst dich ja als Schule quasi fragen, so wie du dich als Projektleiter fragen musst, so wie du dich immer fragen musst, was ist denn mein Ziel eigentlich? Und was will ich am Ende erreicht haben? Will ich, klar kann man auch Stunden dabei haben, wo das Ziel ist, hochtrabende Sprache zu vermitteln in irgendeiner Form oder die Liebe zur deutschen Sprache vermitteln, so nach dem Motto, hey, guck mal, was man für coole Konstruktionen mit der deutschen Sprache machen kann und wir beamen uns mal in coole philosophische Sphären. Das kann ja auch mal ein Ziel sein, das kann ja auch voll cool sein und so, wenn da Leute mitziehen und da Leute Bock drauf haben. Aber dass wir nicht als Grundkonsens quasi anlegen, okay, unser Ziel ist es irgendwie besonders hochtrabend, besonders schwere Sprache zu nutzen, weil das ist ja nicht das Ziel, sondern unser Ziel ist ja, wir wollen Inhalte vermitteln und nicht zwingend in jeder Stunde nur Sprachkompetenz. Klar ist es immer ein Teil davon, aber was ist das Hauptziel der Stunde? Und da ist es dann die Photosynthese. Und muss ich dann bei dem Hauptthema Photosynthese schon Leute ausgrenzen und ausschließen, weil sie einfach Dinge schon nicht verstehen aufgrund der Sprache? Nee, die sollen sich mit dem Inhalt befassen. Die sollen nicht, also die sollen daran scheitern, dass sie nicht verstehen, was heißt, wenn Elektron angeregt ist. Das macht Bock, sich daran zu reiben und dann zu gucken, wie können wir das irgendwie aufgreifen. Aber ja, das finde ich irgendwie wichtig, zu gucken, was das Ziel
ist. Ja, total. Im Grunde genommen willst du ja für jedes Kind quasi das, vielleicht will man das auch gar nicht, aber vielleicht könnte man sagen, du willst eigentlich für jedes Kind die bestmögliche Potenzial möglichst gut ausschöpfen. Das kann ja 2000 Varianten, Formen annehmen für jedes Individuum. Ja. Und dann kannst du sagen, es ist, also wodurch wird dein Potenzial bestimmt? Ist es dein Interesse, deine Passion, deine Neugier, deine Eltern? Genau. Und gerade der Punkt, wenn man sagt, man geht nicht nur auf der, man schaut sich das Ganze nicht nur auf der Achse an, so wie funktioniert das Sprache und das Verständnis. In allen Themen, sondern welche Themen sollten besonders hervorgehoben werden? Hat jemand mehr Lust auf Mathe oder gibt es überhaupt diese Fächerkonstruktion noch und so weiter? Das sind so viele Variablen, wo man jetzt so Stellschrauben, wo man sagen könnte, okay, wenn wir jetzt wirklich nur danach gehen zu sagen, wir möchten das maximale Potenzial pro Kind irgendwie heben, dann verstehe ich auf jeden Fall, da finde ich den Grundgedanken halt auf jeden Fall richtig zu sagen, okay, es gibt einmal die Ebene, wie können wir klar kommunizieren und quasi möglichst wenig Fehler der Kommunikation vermeiden. Wie können wir das Sprache möglichst gut nutzen? Aber wie können wir auch dann auf den anderen Ebenen schauen, dass es irgendwie ist, dass wir niemanden quasi dem Potenzial, also das Potenzial wegnehmen, indem wir einfach von vornherein einfach zu komplex argumentieren oder zu komplexe Aufgabenstellung geben oder vielleicht auch die falsche Richtung lenken und so weiter oder jemanden überfordern. Das ist für mich in meinem Kopf, wenn ich mir das versuche irgendwie vorzustellen, dass das einfach so 1000 Dinge, die zusammenkommen, die gut, schlecht oder wie auch immer laufen können, aber sehr wenig Feedbacks, also sehr wenig Rückmeldungen. Das heißt, man muss da sehr viel mit Intuition und Ideen und Konzepten und Prinzipien agieren aktuell. Wohingegen, wie gesagt, halt eben AI die Chance hätte, halt eben Mikrointeraktion pro Kind irgendwie zu interpretieren, zu sagen, ah, ich glaube, es hat es nicht verstanden, es hat so komisch geguckt. Ah, okay, ich ändere mal kurz, ich wiederhole die Frage nochmal anders.
Die Hausaufgabe ist irgendwie in den letzten 3 Wochen 5 Sätze kürzer geworden als sonst. Vielleicht ist irgendwas gewesen und so. Ne? Du kannst ja so ganz Mikroanalysen quasi machen.
Ja, und ich glaube, was das ultimativ Spannende an dieser Konstruktion ist, was ist die Zielfunktion? Wie erklärst du quasi, also wie erklärst du als Mensch der AI, was das Ziel von Bildung ist.
Eine gute Abituraufgabe.
Das ist, glaube ich, ja, aber ich glaube, darauf kommt es nämlich an, weil ich glaube, so ein Sprachmodell oder so ChatGPT wird dir alle Probleme, also in ein paar Jahren irgendwann mal, wird es halt alle Optimierungsfunktionen quasi sehr gut ausführen können. Wenn du sagst, optimiere darauf, dass das Kind jetzt sehr gut in Mathe wird und alle mathematischen Konzepte, die uns bekannt sind, lernt, wird das quasi das hinkriegen. Also quasi einen Stundenplan oder so einen Lehrplan auszuarbeiten, der sich darauf fokussiert. Aber wir sind ja nicht in der eindimensionalen Welt. Und das wird die spannende Frage, wie schaffst du es eben, diese Zielfunktion zu beschreiben, die halt besteht aus individuellen Skills, Potenzial, gesellschaftlichen Normen und Werten, die wir reinfließen lassen wollen, dann Fächerkombinationen und Interessen. Und ich glaube, das wird tricky. Ich glaube, dass es auch die Chance ist, eben Bildung nochmal auf ein neues Level zu bringen, weil mit der Frage müsste man sich beschäftigen. Und ich glaube, als Antwort kann nur was rauskommen, was vielleicht besser ist als das, was wir heute vielleicht als Zielformulierung irgendwie hinkriegen. Weil auch da fehlt uns das Feedback. Ne? Wir können das irgendwie so ein Ziel aufschreiben. Aber wer sagt, dass wir dem Ziel auch näher kommen und dem Ziel besser näher kommen über Zeit?
Ich korrigiere die Abiturklausuren. Also habt ihr jetzt heute fertig korrigiert. Das Abitur heißt gar nichts. Also das ist einfach, also wenn man mehr sagen kann, das ist ja irgendwie unser höchstes Messinstrument irgendwie so, ne? Und ganz ehrlich, also das ist einfach eine Klausur wie jede andere. So, das ist ja nicht irgendwie jetzt ein allumfassendes Messinstrument. So, ne? Dann haben die irgendwie Deutsch, Englisch, LK und Bio und Mathe. So, dann schreiben die da im Abitur irgendwie, keine Ahnung, eine 1, eine 3, eine 4 und eine 2. Ja, was heißt das jetzt? Ist das Kind gebildet? Keine Ahnung, es sagt einfach gar nichts darüber aus. Es ist einfach völlig random. Und diese Erwartungshorizonte, sorry, das ist, aber es ist so crazy, weil die auch so schlecht formuliert sind dann oft oder so allgemein formuliert sind, dass dann so ist so, ja, das sehe ich irgendwo in dieser Arbeit, also gebe ich da jetzt 4 Punkte, weil ich bin ja auf Seiten der Schülerinnen und Schüler im Abitur irgendwie und das steht da im Erwartungshorizont, also steht es auch im Text, wo ich bei jeder normalen Klausur, die ich korrigieren würde, eigentlich sagen würde, ey, sorry, das kannst du besser, come on. So, ist es jetzt so, ja, okay, steht halt genauso im Erwartungshorizont. Ja. Was soll ich machen? Dann gebe ich jetzt eben Punkte. Und das ist irgendwie, es fühlt sich so komisch an, weil nicht, weil man jetzt irgendwie Noten verschenkt oder sonst irgendwas, aber weil man so denkt die ganze Zeit dabei, was misst man eigentlich? Vor allem, wenn es quasi eine Klausur ist, wo es genau um Bildung geht. Es ist quasi, es gab so eine Klausur dabei, das war so, da ging es eben um Bildung und ging um Funktionen von Schule auch. Es gibt so Fendt, der hat so 4 Funktionen von Schule aufgestellt, irgendwie Qualifikationsfunktion, Allokationsfunktion, was quasi Zuweisungsfunktion wäre, auf einfacher gesagt, Enkulturation, was nichts anderes ist als kulturelle Werte vermitteln und so ein Kram, und irgendwie Integration.
Enkulturation,
also ohne T. Wir haben witzigerweise auch viele SchülerInnen mit Entkulturation geschrieben, als, weil sie wahrscheinlich als Baumbart gedacht
was
haben. Soll,
was heißt das? Was, nur das Neue, was heißt Entkulturation?
Ich glaube, in die Kultur führen quasi. Ich glaube, es ist quasi, dass du Menschen kultivierst, also in Kultur führst. Ja, ich glaube, es geht in die Richtung.
Okay.
Jedenfalls, genau, es geht um diese 4 Funktionen und da ist ja genau die Frage, was ist das Ziel von Schule? Ne? Das eine ist irgendwie qualifizieren, so wir wollen auf Berufe vorbereiten, das andere ist irgendwie zuweisen, also nach dem Motto, nicht jeder was kann Arzt werden, sondern wir müssen Menschen quasi in Gesellschaft in verschiedene Berufe zuweisen, in verschiedene Sachen quasi zuweisen. Das ist eine Funktion von Schule, hat Fendt beschrieben.
Ganz kurz. Freier
Wille. Ja, voll.
Guck mal, zwar durchgestrichen.
Das ist nämlich auch ein bisschen, weil deswegen muss ich eben lachen, als du gesagt hast, vielleicht wollen wir ja auch nicht das alles optimale Maß an Förderung quasi bekommen. Weil was würden wir machen, wenn jetzt auf einmal alle optimal gefördert werden würden? Alle würden 1-0-Abis schreiben. Allen würden alle Wege freistehen. Dann könnte man ja die spannende Frage stellen, oder das Gedankenexperiment machen, was würde dann wahrscheinlich mit Berufen, was würde mit Gesellschaft werden? Würden alle sich normal verteilen? Es gäbe ein paar Handwerker, es gäbe ein paar davon, es gäbe ein paar davon. Oder wäre es das, was wir jetzt gerade so ein bisschen sehen, alle, die 1-0 haben, studieren Medizin, Jura oder Psychologie, so ungefähr, würden auf einmal alle das studieren? Ich glaube nicht, aber
Dazu ganz kurz, ich glaube, die Realität würde da die Entscheidung prägen. Ich glaube, wenn du einen Jahrgang hast, das ist so dieser typische Schweinezyklus, das ist so ein Konzept aus dem Studium, wenn du einen Jahrgang hast, wo auf einmal ein bestimmter Beruf super toll ist und alle machen das, dann kann ich darauf wetten, dass der nächste Jahrgang den Fehler nicht nochmal wiederholen wird. Und dann hast du ein paar Leute, deren Schicksal so ein bisschen geprägt ist, aber das tariert sich aus.
Also, ich würde nur sagen, das ist einfach nur so eine beschreibende Funktion, so nach dem Motto, okay, was tut Schule gerade? Gerade, sie sorgt dafür, dass Menschen in das Berufsleben integriert werden in irgendeiner Form. Durch ihren NC wird bestimmt und durch diese Zuweisung nach der Grundschule wird bestimmt, kommt das Kind aufs Gymnasium, kommt es auf die Realschule, kommt es auf die Hauptschule, kommt es auf die Gesamtschule und das prägt quasi den weiteren Lebensweg und ordnet in Schubladen so ein bisschen. Mhm. Das passiert leider, ne? Das kann man kritisieren. Manche nennen es eben auch Selektionsfunktion, so nach dem Motto, okay, so halt.
Ja, aber ist das eine bewusste Funktion oder eher eine Beobachtung, die quasi so ein System mit sich bringt? Oder ist das etwas, wo Leute gesagt haben, wir müssen das bestimmt, wir müssen das so ein bisschen in diese Richtung lenken, das muss auf jeden Fall so ein bisschen so sein.
Ich würde
sein.
Sagen, ich habe ihn jetzt nicht gefragt, aber ich würde sagen, für ihn ist es beides. Also ich glaube, es ist auf der einen Seite aus Beobachtung heraus, aber für ihn ist es auch eine Funktion. Also für ihn ist es wirklich eine bewusste Funktion von Schule, quasi Menschen in das Berufsleben einzuführen in irgendeiner Form und eben auch dann an diesen gesellschaftlichen Platz, den sie dann eben ergreifen wollen und können, zu bringen, zu begleiten in positiver Art sozusagen. Also eigentlich sagt er, also ich will es jetzt gar nicht so weit austheoretisieren, aber im Prinzip ist seine Beobachtung, okay, das Elternhaus ist super prägend für Kinder. Super, also du kannst in Studien sehen, aus welchem Elternhaus kommt dieses Kind, was wird es später für einen Abschluss machen. Kinder aus besserem Elternhaus, in Anführungszeichen, Bildungselternhaus, bla bla bla, machen in der Regel bessere Abschlüsse. So, und das müssen wir im Prinzip, positiv gesagt, aus seiner Sicht, müssen wir irgendwie verbessern. Wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass Kinder so gefördert werden, dass sie die Plätze in Gesellschaft kriegen können, die sie gerne wollen, wenn sie sich dafür anstrengen und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich würde er sagen, okay, Schule ist die Grundlage für die Zuweisung in die Gesellschaft später so ein bisschen, also in die Berufe so ein bisschen. Ja, kann man, glaube ich, viel darüber diskutieren, ist auch, glaube ich, jetzt nicht so mega wichtig. Ich wollte nur darauf hinaus, ne, in diesem Abitur geht es darum, einmal Funktion von Schule und danach müssen die in Aufgabe 3 irgendwie mit Klafki hier, so einem harten Bildungstheoretiker, quasi so ein bisschen Solidaritätsfähigkeit, Mitbestimmungsfähigkeit und Selbstbestimmungsfähigkeit so ein bisschen definieren und erklären, wie soll ich sagen, wie man die fördern kann oder wie sinnvoll die sind. Fuck, ich hab falsch ausgeholt. Ist egal. Auf jeden Fall ist das Aufgabe 3. Die müssen das irgendwie beurteilen, diese Fähigkeiten. Ja, ja. Aber das Spannende, worauf ich hinaus möchte, sorry, ich habe mich verlaufen bei Fan. Das Spannende, worauf ich hinaus möchte, ist dieser Text. Da ging es darum, um das Mittel der Gegenwirkung. Und das Mittel der Gegenwirkung, wieder die Frage an dich gespielt, was würdest du verstehen als erzieherisches Mittel Gegenwirkung? Das kommt dir in den Kopf.
Also das Mittel heißt Gegenwirkung? Mhm. Gegenwirkung.
Ist jetzt nicht zu fancy oder so, also
gegen einfach, was
du so in den Kopf kommt.
Ja, ich denke mal laut, also ich will etwas gegen etwas wirken, was schon da ist, was ist schon da, was wird schon da sein. Entweder ist es etwas, wenn wir jetzt nur auf Schule gucken, etwas, ja, was in Erziehung allgemein oder nur im Schulkontext?
Schon Erziehung allgemein, aber auch speziell im Schulkontext.
Ja, also wenn es allgemein gilt, dann würde ich sagen, es gibt bestimmt Charakterzüge oder des Kindes oder irgendwas, das Temperament, was so ein Kind halt hat, wo man sagt, das ist zwar nett, aber wollen wir nicht. Also gucken wir, dass wir das jetzt so schön einfach korrigieren.
Genau, genau, im Prinzip geht es darum. Und zwar gab es früher so dieses Prinzip der Gegenwirkung der Pädagogik, die gesagt haben, okay, wir müssen eigentlich Erziehung dafür sorgen und Schule dafür sorgen, dass Kinder in die Gesellschaft kommen, sozusagen. Und die müssen gesellschaftliche Normen lernen und so weiter und so fort. Und die müssen quasi lernen, wenn jetzt das Kind nackt auf die Straße rennen will, ist deine Aufgabe als Erzieher dagegen zu wirken und dem Kind beizubringen, okay, pass auf, dein innerer Drang ist gerade dazu, einfach rauszugehen, du checkst es noch nicht. Hier, ich erkläre dir mal, wie gesellschaftliche Konventionen funktionieren. Du solltest dich anziehen, bevor du rausgehst, sozusagen. Und in diesem Text wird so ein bisschen beschrieben, das ist eigentlich ein ganz cooler Text, weil der auf der einen Seite kritisiert, auf der anderen Seite entkräftet. Diese Kritik wäre quasi, du wirkst halt gegen die kindliche Spontanität, gegen die Neugier und so, ne? Du wirkst dagegen ein als Erzieher. Du sagst, ich Erzieher, ich Schule, weiß, was richtig ist, ich kenne den gesellschaftlichen Konsens und passe dich diesem Konsens an. Was natürlich für diese harten Bildungsromantiker, Bildungsphilosophen eher ungeil ist, weil die ja eher Selbstbestimmung fördern wollen und so weiter und so fort und nicht, hey, ich bin das System und du musst jetzt ins System passen und ich passe dich im System an. So. Und deswegen gibt es dann eben auch die andere Sichtweise, wo er es quasi entkräftet, wo er sagt, naja, aber wir brauchen ja irgendwie einen Konsens als Gesellschaft. Wir sind irgendwie eine Wertegemeinschaft und irgendwer muss diese Werte ja beibringen und irgendwie haben wir uns mal auf Werte geeinigt und die müssen wir quasi auch beibringen und in diesem Form können wir auch gegenwirken. Und vor allem eben auch, weil Kinder nicht immer sofort wissen, was sie eigentlich wollen und sich nicht über ihre langfristigen Folgen quasi bewusst sind. Also so, der nimmt wirklich das Beispiel mit, wenn das Kind nicht zum Zahnarzt gehen will, lasse ich es dann gewähren oder soll ich gegenwirken? Und dann sagt er, ja, das ist halt der Punkt, wo du dann eben gegenwirkst. Du sagst, hey, pass auf, du verstehst das Konzept Zahnarzt vielleicht noch nicht, aber es ist sinnvoll. Ich weiß, das tut vielleicht weh, aber langfristig macht das total Sinn. Vertrau mir, ich weiß etwas besser. So. Und das finde ich ganz schön, dieses Abwägen dieser beiden Punkte. Und das Traurige ist jetzt, um einen kleinen Einblick in mein Abitur zu geben, leider haben diesen Text viele nicht verstanden. Weil das Spannende ist, dass dieses Gegenwirken halt bei so vielen von, was ich eigentlich auch ein bisschen cool finde, dass das bei denen allen so aufgestoßen ist, dass die das so negativ gesehen haben, dass sie die ganze Zeit nur draufgehauen haben und haben quasi diesen positiven Aspekt quasi gar nicht gesehen. Und haben quasi nicht gesehen, okay, naja, aber was tun wir in Erziehung? Wenn wir ehrlich sind, realistisch, ist ja nicht so, als würden wir einfach die ganze Zeit alles gewähren lassen, sondern eigentlich wirken wir ja gegen so gewisse Tendenzen. Und ja, das fand ich irgendwie ganz interessant und leider ein bisschen schade, dass das nicht so richtig verstanden wurde bei manchen Leuten. Aber insgesamt, um das nochmal auf dieses ganze Thema zurückzubeziehen, ging es irgendwie in dieser Klausur quasi ganz stark um Bildung und auch um, ne, wie können wir, brauchen wir diese Gegenwirkung, um Selbstbestimmungsfähigkeit zu fördern und so weiter und so fort. Und ich finde, genau da ist quasi diese AI wieder ein Punkt, wo du eben nicht, wo du quasi, natürlich hast du da auch irgendwelche Werte und keine Ahnung was hinter, haben wir ja schon drüber gesprochen, dass es nicht neutral ist in irgendeiner Form, aber du hast trotzdem quasi einen Spielpartner, der eventuell dann doch neutraler ist, als jetzt einfach, also sagen wir haben jetzt hier 90% AfD oder gehen wir Zeit zurück, irgendwie NSDAP, keine Ahnung was. Dann hast du, und das wird nicht quasi gekapert, das Netz in irgendeiner Form. Dann hast du ja trotzdem da immer noch ein einigermaßen wertneutrales Ding, mit dem du quasi spielen kannst, an dem du dich quasi ja, nicht reiben kannst, aber mit dem du dich quasi ein bisschen wechselspielen kannst, obwohl das System, in dem du gerade lebst, vielleicht schwierig ist. Weil das ist ja immer so ein bisschen die Gefahr, wenn du sagst, du willst Menschen in Gesellschaft bringen und die Gesellschaft ist auf einmal scheiße. Naja, also, was machst du dann? Und da, finde ich, ist da eben ein Punkt, wo du sagen kannst, okay, vielleicht ist das so ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass du da was hast, was nicht so schnell korrumpierbar ist wie vielleicht ein Mensch, wenn der mehr in Schule eingebunden ist, sozusagen. Aber wahrscheinlich ist es genauso korrumpierbar wie der Mensch. Im Zweifel.
Wahrscheinlich schon. Aber was halt interessant ist, ist, wenn man über dieses, also was mir gerade klar geworden ist, also von auch von den verschiedenen von Erziehungsrichtungen gesprochen hast und welche Meinungen davor herrschen und so weiter und so fort. Im Grunde genommen hast du ja bei den auf der Erzieherseite genau das gleiche Problem. Was,
absolut.
Bei den Kindern sagst du halt, okay, du hast dein Potenzial, das ist hier oben. Guckt YouTube, wenn ihr meine Hand sehen wollt. Oder du hast halt irgendwie dann eben ein bestimmtes System, Bildungssystem, das halt eben ein Potenzial versucht, nach oben zu treiben, aber wir wissen nicht genau, wo es landet. Auf der anderen Seite hast du halt darüber diesen Überbegriff der Erziehenden, Lehrer, Lehrerinnen, Eltern und wie auch immer, die halt auch quasi ein Skillset haben und vielleicht ein Potenzial haben im Sinne von, wie gut kannst, also wie gut könntest du erziehen oder wie nah kommst du denn der Zielfunktion, wenn du eben die richtigen Skills hast, wenn du Zeit smart hast. Bist, wenn du empathisch bist und so weiter, Zeit hast und dir Zeit nehmen willst. Und jetzt gerade, wenn man das jetzt vereinfacht und sagt, wir gucken nur auf den Blog der Lehrerinnen und Lehrer und sagt, hey, was sind eigentlich die Instrumente und das Wissen, was wir in der breiten Masse erwarten können, die Erwartungsbögen, die ganzen Schnickschnack, damit ihr quasi möglichst viel Potenzial heben könnt. Aber wenn das Potenzial der Lehrer im Schnitt auch, also wenn das nicht hoch genug ist und nicht viel gehoben wird, dann zieht das automatisch die Schüler auf runter. Jeden Fall. Aber du kannst auch nicht die Lehrer unendlich pushen. Das heißt, auch da musst du gucken, was habe ich hier für so ein Brei an Wissen und Skills? Und wie kann ich da so am Ende des Tages hast du so zwei so
Waage, ja.
Verteilungs, genau, die sich so ein bisschen, wo du einfach versuchst, idealerweise könntest du beide einfach hochtreiben, ist aber unrealistisch. Und in beiden Fällen ist ja AI gerade so das Instrument, wo du sagst, ah, guck mal, man könnte das Potenzial der Schüler heben, indem du eben das Potenzial der Lehrer durch AI hebst. Was am Ende mal rauskommt, ist Roboter überall und wir sind alle unnutzlos und Menschen können ausradiert werden, weil keiner mehr war. Nein, aber ja. Im Grunde genommen ist das genau das, ne? Du versuchst so beide Seiten zu pushen, indem du eben den Lehrern die richtigen Tools gibst, um eben die Schüler zu pushen, aber die Tools können ja nicht alleine, die können ja nicht zu Übermenschen werden, wenn sie irgendwie einen Zaubertrank trinken, deswegen gibst du den AI und dann pusht es eben. Aber da kommen wahrscheinlich irgendwelche Externalitäten mehr raus, wo du dir denkst, ah, wollten wir das eigentlich? Und dann hast du auf einmal die ultra krasse AI, die auf einmal so viel individualisiert, dass du sagst, oh, jetzt haben wir irgendwie so, wir haben so eine Funktion falsch definiert. Dieses Kind ist jetzt super krass in Dreiecke gezeichnet, aber das kann nur das.
Wir werden alle zu Pokémon, wir haben nur 4 Attacken.
Ja. Ja, oder Flucht, immer Flucht.
Ja, also, ja, das finde ich nochmal einen ganz spannenden Gedanken zum Abschluss, dass natürlich möchte man sich als Erzieher und als Lehrerin und Lehrer ja immer nicht so viel zu wichtig nehmen in irgendeiner Form, sondern ne, man ist ja eher so eine Art Lernbegleiter und gerade vom Abitur sagst du, ne, irgendwie, das, die sind ja auch auf sich gestellt, die sind alt genug und machen da ganz viel selber. Aber ich glaube, in der Realität ist es ja schon so, dass die Aufgabe von ErzieherInnen, ob es jetzt LehrerInnen sind oder Eltern, ja schon auch die Aufgabe, Potenziale zu fördern von den Kids. Und wenn du aber selber deine Potenziale sozusagen nicht ausschöpft und selber sagst, boah, ja, aber ich bin müde, ich habe keinen Bock oder keine Ahnung was, ist es eigentlich, um es mal ganz hart zu sagen, so ein Verbrechen an den Kindern eigentlich. Weil eigentlich ist es deine scheiß Aufgabe, dich zusammenzureißen und das Beste zu geben, damit diese Kinder ihr Bestes geben können. Weil wir einfach einen riesigen Einfluss haben. Und wenn wir keinen Bock haben und wenn wir die Kinder anschreien und wenn wir die nicht richtig fördern, weil wir sagen, ja, ist mir doch scheißegal, ob du es verstehst oder nicht, kleines Kind, dann machen wir ganz viel kaputt oder sorgen dafür, dass das Kind ganz viel nicht erreichen kann, was es eigentlich erreichen könnte. Und das Traurige ist, das passiert ja tagtäglich, nicht weil alle böse und scheiße sind, sondern weil das System einfach so geschaffen ist, dass das gar nicht so möglich ist, ne, für jedes Kind diese Möglichkeit irgendwie zu bieten. Das heißt, wenn du eigentlich ganz hart bist, müsste man von sich selber eigentlich jeden Tag enttäuscht sein, weil du es immer nicht hingekriegt hast, von irgendwie allen Personen das Potenzial irgendwer dazu unterstützen. Was ja eigentlich fatal ist und eigentlich richtig, richtig schlimm ist. Das kann man ja eigentlich gar nicht runterspielen. Aber man sagt so, ja, aber so ist es halt. Du gibst ja dein Bestes. Und hey, guck mal, bei den 2 Kids hast du irgendwie was erreicht. Und dann ist so, ja, aber bei den anderen 58 vielleicht nicht. Und das ist ja eigentlich krass. Ja, spannend. Mhm.
Aber das ist ja, deswegen hast du ja ständig diesen Konflikt halt im Lehrerzimmer. Weil auch da hast du halt, du hast vielleicht 5% der Lehrerinnen und Lehrer, die sagen, hey, ich könnte so, so viel mehr. Ich könnte so, so krass eben Unterricht machen, aber ich werde quasi zur Mitte gezogen, weil eben das System so die Mitte definiert als, okay, das ist das, was wir von allen irgendwie erwarten können. So. Und die dann sagen, hey, ich könnte viel, viel mehr. Ich könnte eben statt nur 2 von 50, könnte ich vielleicht 10 von 50. Die denken sich so, Mann, es fühlt sich einfach so deprimierend schlimm an, weil ich kann halt eben nicht mehr machen. Und dann hast du wiederum die anderen, die irgendwo in der Mitte sind und sagen, hey, das ist genau die richtige Balance für mich, ich fühle mich genau in Balance mit allem, ich fühle mich nicht überfordert, nicht unterfordert und so weiter. Und das Leute, die einfach das System schamlos ausnutzen, einfach nichts tun, immer ein Buch in die Schule kommen und sagen, ja, schlag die Seite auf
und mach das einfach nicht was. Verstehen.
Und das System. Die es vielleicht nicht verstehen, die denken, sie würden alles richtig machen und die Leute, die gerade die 2 Extremer, die gucken sich gegenseitig an, denken sich so, warum ist der eine so strebsam und so Nerd? Und ja, du denkst dir vielleicht so, hä, was ist mit dir los? Mach mal ordentlich den Unterricht. So, ne? Und aber niemand kann aus der Mitte irgendwie groß ausbrechen. Und deswegen gibt es halt natürlicherweise von denen, die halt irgendwie smart sind und cool sind, die sagen halt, hey, ich finde das System halt blöd. Weil sie sagen, ich fühle mich da drin irgendwie gefangen. Und das kommt immer wieder zum gleichen Punkt, so nach dem Motto, hey, es wäre einfach viel cooler, wenn du sagst, hey, ich unterrichte nur 5 Menschen, 5 Kinder, das reicht mir zum Überleben, so, und ich mache jetzt mein Ding und ich mache die zu übelst krassen Leuten und hebe das ultimative Potenzial mit ChatGPT. So, ja. Aber kannst du halt nicht machen.
Genau, ich glaube, deswegen gibt es ja zum Beispiel jetzt in Pedda, gibt es auch mittlerweile auch ganz gute YouTube-Videos zum Beispiel, ne? Also wo dann so 2, 3 Lehrer oder so sich da hinsetzen und sagen, yo, ich mache einfach nebenbei jetzt nochmal, diese Inhalte bleiben eh immer gleich im Abi so gefühlt für 5 bis 10 Jahre. Ja. Ich mach mal Lernvideos dazu und verknüpfe das und lade irgendwie Leute zum Interview ein, die diese Theorie verfasst haben und so weiter und so fort. Und das ist echt total cool, weil du das Gefühl hast, okay, wenn das halt noch parallel läuft, dann, ich glaube, so können diese Leute auch zufrieden sein, dass sie halt sagen, ey, ich könnte mehr. Ich weiß natürlich nicht, wie diese Leute im Unterricht sind, ne? Vielleicht sind es die letzten Versager. Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen.
Ja, ja.
Aber zumindest ist das so eine Art Zusatzsache, wo man denkt, okay, mittlerweile gibt es halt Mittel und Wege, wo du diesen Drang vielleicht irgendwie noch ausschöpfen kannst, wenn du sagst, ich kann irgendwie mehr und will mehr bieten in irgendeiner Form, ist das ja zum Beispiel eine Möglichkeit.
Ja. Wenn das einer super gut macht, warum sollten sich nicht alle Kinder diesen einen Menschen anschauen, der es einfach perfekt erklärt? Ja. So, warum muss ich es von meinem Lehrer hören, wenn ich es auch von dem YouTube-Lehrer hören kann, der es
viel besser macht? Gerade wenn es eben nur um reine Theorieerklärung geht, ne? Ob ich jetzt so eine Abiturzusammenfassung lese, ob ich die jetzt irgendwie höre, einigermaßen nicht aufbereite und so. Klar, ne? Wie immer geht es dann darum, du hast dann so viel, nennt man das deklaratives Wissen, ich glaube. So ein bisschen so beschreibendes Wissen, also du hast so viel dieses, du hast das noch nicht vernetzt, du hast noch nicht dieses, okay, und ich verstehe dadurch das mehr und so, weil diese Kontexte musst du dann im Zweifel im Unterricht herstellen, aber fürs reine Theorie aneignen, vollkommen solide. Was geht die Woche noch bei dir?
Ab morgen fängt mein Alltag wieder an, arbeiten geht, ja, einfach den Alltag finden, glaube ich, das ist so meine Wochen-Challenge. Genau. Und ich merke tatsächlich eine Sache, ich habe heute kein Koffein zu mir genommen und gestern auch nur super wenig und ich merke, wie mein Körper
craved
wieder normal tickt. Nee, also erstens hatte ich Kopfschmerzen wieder, surprise. Aber ich merke einfach, wie ich müde werde. Wie einfach dieses Natürliche mit der Sonne müde werden jetzt einfach greift. Ich merke gerade, oh, es ist 7:30, ich werde langsam müde.
Willkommen in der normalen Welt.
Ja, ja, also das ist so meine Challenge jetzt nicht, also trotzdem irgendwie produktiv zu sein, trotz Müdigkeit. Ja.
Glaube ich.
Bei dir?
Ja, jetzt wäre ich auch müde. Ach, ist bei mir eine relativ entspannte Woche diese Woche. Kehre halt Urlaub, deswegen mal gucken, ob wir irgendwas Cooles zusammen machen. Ansonsten irgendwie Sonntag ist Ochsenfest wieder. Erinnerst dich an letztes Jahr, als ich erzählt habe, dass ich sehr viele Kinderfüße in meinen Händen hatte. Das wird wieder passieren, wir haben wieder einen Kletterfelsen. So, und ja, Freitag schreibt meine EF-Klausur, das heißt, ich habe Wochenende wieder Korrekturen. Aber sonst alles solide jetzt. Also jetzt, wo ich die Erstkorrektur abgegeben habe, morgen bin ich erstmal ganz entspannt. Und bin natürlich gespannt, ne? Das ist ja das Spannende so im Abi, eine erste Zweitkorrektur, das erste Mal so eine Zweitkorrektur zu haben, wo du so merkst, machst du das eigentlich alles so, richtig ist das falsche Ding, weil dann würde man ja sagen, man selber macht es falsch, der andere macht es richtig, aber du hast zumindest eine zweite Meinung mal dabei und das finde ich ganz spannend und mal gucken, was da so bei rauskommt dann am Ende.
Ja, in Zukunft wird es einfach ChatGPT für dich als Zweitkorrektur machen.
C'est possible.
Und dann sagt es dir, oh, das hast du aber blöd korrigiert.
Ich so, das Problem ist, was dafür noch geschaffen werden muss, ist, dass halt einfach alles in digitale Prüfungsformate überführt wird. Ne? Dadurch, dass du halt immer noch geschriebene Handschrift in Klausuren und so weiter hast, ist es halt super wack, das irgendwie abzutippen oder so. Klar kannst du mittlerweile schon scannen und dann irgendwie zu Text und dann einfügen, aber im Prinzip müsste es halt da in Richtung gehen, dass einfach alles digital geschrieben wird, damit du immer copy-pasten kannst und sagen kannst, okay, ist der Kern, also ne, mach mal Rechtschreibprüfung und keine Ahnung was, das wäre natürlich schon deutliche Entlastung beim Korrigieren.
Kommt sehr schnell. Gehe ich auch von aus. Ich.
Ja. Weil das ja das Einfachste ist eigentlich. Gerade so Darstellungsleistungskorrigieren. Ja. So Syntax und Schmyntax und.
Instant alles rum. Wie in Französisch damals. Anyway.
Ja. Alrighty. Dann hören wir uns nächste Woche. Peace out.
Yes, sir.
Ciao, ciao. Ciao.